willkommen bei Vibe mit Fizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 21 von Vibe mit Fizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Fizzy Velcro, denn die Chayas kleben, aka mir gehen langsam die Spitznamen aus. Ich brauche Hilfe.
Just a good dude, a positive dude.
Leute, ich hatte ja schon erwähnt, dass der September und Oktober in meinem Privatleben vollgepackt sein wird. Daher weiß ich nicht, wie viele Folgen in diesem Monat erscheinen können. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Drück mir die Daumen, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Und
Inshallah
kommt weiter Fuego-Content von eurem absoluten Lieblingspodcaster. Ich war auch vergangenes Wochenende wieder mal für Mercedes tätig und habe mein VMV-Sozialexperiment durchziehen können. Ich habe nämlich ein Bild von mir mit Mercedes und Sonnenuntergang gepostet und schon waren meine Insta-DMs voll. 26 Nachrichten. Also Leute, es steht für mich endgültig fest, wenn ihr das hört und noch die Chance habt, spart euer Taschengeld, legt ein bisschen Mula zur Seite, macht euch einen OnlyFans-Account, was auch immer, aber holt euch diesen verdammten Benzer und die Chayas kommen alle zurück. Die komplette Mannschaft. Aber egal, es wird heute mal wieder spicy, denn wir haben interessante Themen auf der Agenda. Wir bringen die Hit-for-Hit-Debatte in den Deutschrap und es gibt ordentliche Reviews für meine Rap-Français-Fans da draußen, aber auch was für Deutschrap-Freunde, also let's go.
Let's get ready to rumble!
Ja, ich freue mich, weil ich in dieser Folge wieder mal einen Co-Moderator habe. Nach Bizi ist mein guter Bro Martez da, der schon in der dritten Folge da war und sich mit mir über Deutschrap unterhalten hat und warum Deutschrap keine eigenen Trends hervorbringt. Und jetzt ist er wieder da und wir werden uns heute wieder über ein Deutschrap-Thema unterhalten. Bro, willst du dich mal vorstellen, den Hörern nochmal?
Auf jeden Fall. Also für alle, die die Folge 3 nicht gehört haben, zum einen hört euch die auf jeden Fall an, die war sehr, sehr gut. Grüße auch an alle anderen Co-Moderatoren, Gäste, die in den letzten Folgen mit dabei waren. Zu mir, für die, die es noch nicht wissen, ich bin Martez, mache seit 2009 Musik, also seit 10 bis 11 Jahren. Wir sind jetzt auch hier gerade bei mir im eigenen Studio beim Visionary Lab, also wer auch vorbeikommen möchte, schreibt mich an bei Instagram, I am Martez. Und was mache ich sonst noch so? Klamottendesigns, Unternehmensunterstützung, Social Media Sachen mit Kollegen, also viele, viele Sachen auf jeden Fall. Ich bin sehr beschäftigt und alles self-made. Hier steht keine Agentur oder ein Sponsor dahinter. Das ist alles self-made, genauso wie beim Podcast. Deswegen, wenn was ist, supportet auf jeden Fall. Wie ihr das tun könnt, ist auf jeden Fall, dass ihr uns folgt oder auch natürlich unsere Sachen teilt.
Danke, ansonsten abonniert meinen OnlyFans-Kanal, könnt ihr auch machen an dieser Stelle. Der Grund, warum wir uns hier getroffen haben oder was wir heute diskutieren wollen, ich muss ein bisschen ausholen, weil oftmals ist es so, dass ich mir die Ideen für meine Themen dann auch einfach durch das Benutzen von Twitter oder Instagram finde und so war es auch heute mal wieder. Denn diese Woche gab es eine große Hit-Debatte, da war auch mein Bro Riri mit dabei, der Gute wurde jetzt von Twitter gekickt heute früh tatsächlich, also Free Riri an der Stelle so, holt den Bruder raus aus dem Internetgefängnis.
Twitter-Jail?
Twitter-Jail, der ist dort gelandet, der hat aber auch einige Schelmenaktionen gebracht, okay. Auch mit einigen Chayas dort, die man hätte vielleicht nicht bringen sollen, so deswegen an der Stelle Bruder bisschen halt es low-key so, muss nicht übertreiben, aber Free Riri an der Stelle. Der Gute hat aber ein Statement gebracht, was ich voll unterschreiben kann, denn er hat sich gestritten mit einigen Usern, die sogenannte Tier-Listen erstellt haben. Also eine Art Tabelle, wo man Rapper einordnet von gut bis schlecht. So, und das ist natürlich klar, das sorgt für Diskussionen, das sorgt für kontroverse Meinungen. Und der Gute hat geschrieben, Tiger hat mehr Hits als Playboi Carti und A$AP Rocky zusammen. Nun muss ich sagen, ich bin natürlich, stimme da überein. Ich heiß nicht, dass ich Playboi Carti scheiße finde, heißt nicht, dass ich A$AP Rocky irgendwie schlecht finde. Ich würde auch sagen, A$AP Rocky ist der Kreativere, natürlich. Aber darum geht es nicht. Ich habe das Gefühl, Leute verstehen nicht, worum es in der Diskussion geht. Es ging nur darum, wer hat mehr Hits. Nicht, wer hat bessere Alben, nicht, wer ist der bessere Künstler, nicht, wer ist der kreativere Künstler, nicht, wer hat bessere Skills, nicht, wer rappt besser, das ist alles, nicht, wer sieht besser aus, das ist alles scheißegal. Er hat einfach mehr Hits als die beiden zusammen. Das glaube ich. Ich könnte euch auch die Statistiken zeigen, ist aber auch scheißegal. Nur hat mich das auf eine Idee gebracht. Wir hatten die ganze Zeit diese Diskussion über Hits in Amerika. Warum machen wir das nicht im Deutschrap? Und gerade in dieser Corona-Zeit hat dieser Web-Podcast oder diese Webcast-Sache von Timbaland und Swiss Beatz erfunden, das heißt Versus, für Schlagzeilen gesorgt, weil sich immer wieder Ami-Rapper getroffen haben und ihre Hits vorgespielt haben und die Leute konnten abstimmen, wer hat die meisten Hits. Berühmt war das vor ungefähr einem Monat oder so, als DMX und Snoop Dogg sich da gebettelt haben mit ihren Hits und ich dachte, wir machen das heute im Podcast, wie ich werde dem Guten sozusagen eine Challenge stellen. Er muss entscheiden oder er muss sagen, welcher Rapper mehr Hits hatte oder hat in seiner Karriere. Ich habe dafür 10 Rapper-Paare ausgewählt. Und ja, heute heißt es Versus Deutschrap-Edition. Wer hat mehr Hits? So. Vorher, bevor wir aber loslegen, müssen wir eigentlich noch eine Frage klären. Was ist ein Hit? Was ist denn ein Hit für dich? Also woran machst du einen Hit fest?
Einen Hit, woran mache ich den fest? Einen Hit mache ich daran fest, vor allem, sag ich mal, wie lange er sich auch musikalisch halten kann. Also wie lange kann ein Song Aufmerksamkeit halten? Es ist eine Sache, wo man sagt, das ist jetzt zum Beispiel ein Song bei irgendeinem Release-Friday gewesen und das ist dann eine Woche halt ein Hit. Oder ist das halt wirklich so eine Sache, wenn man jetzt zum Beispiel mal Bowser nimmt, als Klassikerbeispiel, sage ich mal, aus der jüngsten Vergangenheit, ist das ein Song, der sich wirklich über Monate lang halten kann. Und dann kommt natürlich halt noch hinzu, ein Hit muss ja nicht nur auf musikalischer Ebene knallen, sondern es kann halt auch zum Beispiel sein, dass ein Song zu einem Hit wird durch ein gewisses Tool, sei es jetzt zum Beispiel Social Media, sei es irgendein Marketing-Trick, sei es irgendeine Kooperation, worüber dann halt noch mehr Leute davon erfahren, weil die dann wieder den Song hören, wird das halt dann, sag ich mal, gewinnt der Song an Popularität und kann sich halt halten. Das heißt, man muss immer klären, sind es die internen Faktoren, also von musikalischen, oder sind es noch äußerliche Sachen, die das Ganze halt mit beeinflussen? Das ist dann immer so ein bisschen so eine Sache, da muss man auch abschätzen können, in welcher Zeit zum Beispiel sind die Sachen released worden oder was ist so ein Zeitgeist. Das klären wir, denke ich, jetzt mal auch über die Challenge, sage ich mal, wer dagegen wen antritt. Ich weiß es ja noch nicht. Von daher bin ich da auf jeden Fall gespannt und dann, denke ich, kann man noch zielgerichtet auch nochmal auf diese Erstfrage eingehen.
Also ich habe heute nochmal über Wikipedia geschaut, da stand eben, ein Hit ist ein Song, der eine größere Popularität erreicht, der von vielen Leuten gekannt wird, aber wenn man das auch genau nehmen möchte, ein Song, der irgendwo, muss ja nicht Platz 1 sein, aber der irgendwo in den offiziellen Charts des Landes chartet oder landet auf irgendeinem Platz.
Eine gewisse
Viralität. Sagen wir Top 50 oder, mein Gott, in Frankreich Top 75, das hängt ja immer vom Land davon ab, wie viele Top-Charts sie haben. Ist natürlich auch interessant zu klären, nur weil ein Song jetzt vielleicht 300 Millionen Views hat, so, aber hat gar kein Hit-Potenzial, so gefühlt, das, was wir halt, ich glaube, jeder hat irgendwie so eine interne Vorstellung, was ist ein Hit, so, du hörst einen Song und du sagst, das ist ein Hit. Weil du kannst auch einen Song hören, der vielleicht traurig ist, der 6 Minuten lang geht, aber der hat dann irgendwie trotzdem seine 30 Millionen Views so und ist vielleicht der meistgeklickte Song eines Künstlers, ist dann die Frage, ist das jetzt ein Hit im klassischen Sinne oder ist das ein Hit für den Künstler? Und ich glaube, das ist eine schwierige Sache, die können wir nicht ganz final klären. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns an den Rapper-Paaren, die ich ausgesucht habe, abhangeln und die genauer vergleichen.
Ja, es gibt auch manchmal ja noch den Fall, dass das ist ja meistens so, wenn du ein Album hast, da geht man ja meistens davon aus, dass ein Hit halt mit einem Video released wird. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass halt ein Song dann erst ohne Video beim Album-Release halt entdeckt wird, halt durchs Hören natürlich. Und dass man dann halt sagt, warum ist denn der nicht zum Beispiel als Video rausgekommen? Oder warum, um das halt noch viel größer zu machen, dass es dann auch manchmal wie so ein Undercover-Hit, sage ich mal, ist, der sich dann halt entwickelt. Das kann zum Beispiel auch mal passieren, so. Weil meistens ist es halt schon so, wenn man jetzt mal so zum Beispiel so ein aktuelles Beispiel wieder nimmt, wie bei Cardi B, da sind die Hits ja meistens schon die Songs mit Video.
Ja,
auf jeden Fall. Zum Beispiel vorab schon als nur Single gebracht werden oder der Opener für ein erstes, zweites, was auch immer, drittes Album sind. Promo-Beginn halt.
Ja. Ich würde sagen, wir starten. rein, gehen los. 10 Rapper-Paare. Das erste habe ich heute auf Twitter gepostet, weil mich interessiert hat, was eure Meinungen sind. Der gute Mathes hat aber keine Ahnung, was ich ihm jetzt hier vorladen werde. Ich habe mir ein paar Screenshots gemacht von den so berühmtesten Songs von den Klickzahlen her auf YouTube. Also falls dir irgendwas nicht einfallen sollte oder so, wir können das nochmal durchgehen.
Okay, deswegen genau hätte ich gesagt, vielleicht kann es sein, dass man was googelt, wenn du vorbereitet bist.
Ich bin vorbereitet. So, das erste Rapper-Paar ist gleich ein Klassiker am Anfang. Sido gegen Bushido. Wer hat mehr Hits?
Wer hat mehr Hits? Also jetzt, ohne genauer reinzugehen, würde ich jetzt einfach ganz pauschal erstmal sagen, beide eigentlich gleich auf.
Okay.
Obwohl man dann sagen muss, wenn man jetzt die jüngere Vergangenheit nimmt, ist es dann bei Sido, glaube ich, schon eher so, dass er mehr Hits hat. Wenn man das jetzt zum Beispiel an der Popularität halt misst, auch, sag ich mal, aus der Musikindustrie, alle seine Singles, die er jetzt gebracht hat, sind Gold gegangen. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Ne?
Auf jeden Fall, klar.
Das sind Sachen...
Unglaublichen Erfolg, so, es ist krass.
Genau, das sind natürlich Sachen, wo ich natürlich auch als jemand, der Sido schon sehr lange hört und gehört hat, beziehungsweise halt schon seit frühen Teil seiner Karriere dabei ist, sind das natürlich Songs, wo ich jetzt sage, naja, feiere ich jetzt nicht so krass. Sie sind natürlich textlich gut gemacht.
Du bist jetzt nicht so einer, der laut Astronaut grölt.
Genau, darauf wollte ich hinaus. aber man muss halt trotzdem sagen, der Song ist ja trotzdem gut geschrieben. Weil Sido ist halt ein krasser Schreiber. Und dass der Song jetzt wahrscheinlich zu einem Hit geworden ist, weniger durch nur Rap-Hörer, sondern wahrscheinlich eher durch die Radio-Hörerschaft, darf man jetzt, sag ich mal, nicht runterreden. Da ist es halt wieder der Punkt, wir haben jetzt hier wieder einen äußeren Faktor auch wieder Thema Radio, das Tool Radio, was diesem Song noch zu größerer Popularität gebracht hat.
Ja, oder? Er macht einfach Hits fürs Radio.
So. Genau, oder halt, wo Leute dann halt auch sagen, wenn das im Radio läuft, dann muss das auch ein guter Song sein. So eine gewisse Art und Weise, weil ein Radio meistens ja solche Top-Listen hat, Hitlisten und so weiter, das wird ja auch so angekündigt, dementsprechend schwingt sogar manchmal, je nachdem, wie der Moderator damit umgeht, das ankündigt sogar schon eine gewisse... Meinungsmache,
aber ich meine, man muss trotzdem. Bis auf Papa oder so würde jetzt von Bushido vielleicht auch nicht unbedingt ein Song im Radio laufen. Muss man auch sehen.
Also. Das stimmt.
Aber hat Bushido Hits?
Bushido hat auf jeden Fall Hits. Elektro Ghetto ist ein Hit. Nacht bei Nacht ist ein Hit.
Weißt du, weil viele Leute, ich sag dir ein paar Antworten von den Leuten auf Twitter, die haben gemeint so: Sido hat Radio-Hits und Bushido halt mehr so Straßenhits.
Nee, würdest Sido du da hat mitgehen? Auch Straßenhits, nee. Sido hat auch Straßenhits. Das sind für die Leute, die jetzt halt vielleicht seitdem sie Shindy halt hören und Bushido für sich entdeckt haben, dann sagen, dass er halt mehr Straßenhits hat. Sido hat so viele Straßenhits, fängt bei den Agro-Ansage-Songs an. Solo hat er Hits, mein Blog, Straßenjunge. Was haben wir noch? Die ein oder andere Kollaboration auch mit Flair. Was sind noch Hits? West-Berlin.
Schlechtes Vorbild?
Schlechtes Vorbild, West-Berlin, also diese ganz am Anfang mit der Sekte. Also da sind schon einige Songs. Wenn man jetzt noch genauer reingehen würde, würde man, denke ich, auch noch mehr finden. Halt dein Maul wäre vielleicht noch ein Hit vom Ich und meine Maske-Album. Und ich glaube auch den Song Löwenzahn mit Alex Sash, der ist auch zu einem Hit geworden.
Ja, ne, du hast vieles. Also Sido hat echt, ich musste lange runterscrollen. Du hast noch einen Weihnachtssong, der sehr berühmt ist.
Der Weihnachtssong, genau.
Augen auf hast du, muss man auch mal sagen.
Na, ich habe jetzt mal drauf geachtet, weil jetzt die Frage wegen Straße war.
Ja, stimmt.
Da hat so ein paar von denen hatte ich auch noch im Blick. Jetzt habe ich auch erstmal ein bisschen auf Straße geguckt.
Arschfick-Song ist schon so ein Deutschrap-Classic in dem Sinne. Also ein
Classic
so gesehen, auf jeden Fall. So gesehen fast ein Hit, also so wie er aufgenommen wurde.
Der sogar ja immer als Zugabe gespielt wird, selbst bei den Konzerten, wo Sido halt, sag ich mal, so zwischen, würde ich jetzt mal sagen, 2014 bis 2017 auch mehr sich, sag ich mal, auf seine Radiosongs konzentriert hat, wo die Alben ja auch mehr in diese Richtung gingen, selbst dort wurde der Song gespielt. Also
safe.
Bei Sido ist es halt wirklich halt der Punkt, er ist halt einer der krassesten Schreiber, dementsprechend hat er halt aus früher Karrierezeit halt die Dirty Hits, würde ich jetzt mal sagen. Und dann halt, sage ich mal, auch mit dem Alter gehend, er hat sich auch für einen gewissen Weg entschieden, dann auch seinem Alter entsprechend Hits. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, Bushido hat mehr die Straßenhits. Bei Bushido fehlen halt mehr die Schreiberhits, würde ich wahrscheinlich sagen.
Was ist Bushidos größter Hit?
Bushidos größter Hit
ist... Also für dich, ich sage jetzt nicht, dass du sagst, so, okay, ich weiß, der hat am meisten Klickzahlen, aber was ist so für dich so Bushidos größter Hit?
Bushidos größter Hit...
weil ich finde so sein Signature-Song, so der Song, den ich immer mit Bushido verbinden werde, ist für mich Sonnenbank-Flavor. So.
Ja.
So wie mein Block mit Sido immer verbinden werde.
Ja, es gibt auch viele, die halt Vendetta nehmen, Elektro-Ghetto nehmen. Ja, Sonnenbank-Flavor, was gibt's noch? Janine.
Ja.
Ist auch so ein Song. Und dann von der Skyline zum Bordstein zurück, weil das kam auch mit Video und das war auch ein relativ krasser Video.
Der meistgeklickte ist für euch alle mit Kapi und Samra.
So. Gut, da würde ich jetzt aber sagen, das liegt, denke ich, auch mehr an Kapi und Samra, einfach weil es die Youngstars in dem Sinne sind. Da werden auch Klicks von Bushido dabei sein, will ich gar nicht runterreden, so, aber in dem Sinne halt schwingt das mit, muss man auch sagen, weil du hast halt dort die Top-Artists, wenn die eine Single bringen, dann sind die ja safe immer eins.
Ja.
Von daher.
Also, leg dich mal fest, wer hat mehr Hits? Oder sagst du wirklich gleich auf?
Ich würde, glaube ich, sagen, Sido hat mehr Hits.
Ja, ich würde mitgehen, für mich ist es Sido einfach, weil viele haben auch geschrieben, ja, Bushido der bessere Albumkünstler. Das ist auch nochmal eine Diskussion für sich selbst. Ja,
finde ich auch.
Aber
wir wollen heute nur über Hits reden. Deswegen.
Wenn wir wirklich nur Hits nehmen und die Anzahl an Hits, ist Sido für mich, hat da echt die Nase vorn.
So. Gut.
Nächstes Paar, und es wird interessant, Flair gegen Farid Bang.
Da würde ich sagen, Flair hat mehr Hits.
Okay.
Da würde ich sagen, Flair hat mehr Hits. Bei Flair, wir gehen erstmal auf Farids Sachen ein. Was sind denn bei Farid Hits? Also erstmal die Bitte, Bitte Sachen sind Hits. Dann, wie hieß dieser Song mit dieser Prostituierten, wo der auf der Bank sitzt?
Teufelskreis?
Teufelskreis, genau. Nehmen wir die JBG-Sachen noch mit rein?
Kann man machen. Also die Amis zählen die Features auch mit rein. Also du hast schon einige Sachen. Du hast den Maghreb-Gang-Ding.
Okay,
ist jetzt kein Song, den ich totfeiere, aber es ist sein meistgeklicktes Einzelvideo.
Ja, ist auch so.
Keine Träne.
Ja, Teufelskreis halt. Dann kommt es ein bisschen so der Nachfolger.
Killer.
Ja, auf jeden Fall.
Dann hast du diese 100 Bars, wobei ich weiß nicht, ob ich das so als Hit zählen würde. Ist halt,
ich halt
gut geklickt.
Stark
so.
Sagen, ja.
Aber Alemannia hast du. Dann die Songs mit Kolle, also mit JBG, Ave Maria.
Ja, Ave Maria, schon. Da würde ich eher sagen, auch Drive-By.
Dein Weg, Lutsch.
Mhm.
King und Killer.
Das finde ich jetzt kein Hit. Das ist ein klickstarker Song.
Okay, ist für dich kein Hit.
Nein. Auch Alemannia war für mich ist jetzt kein Hit.
Okay.
Also, wo ich jetzt wirklich sage,
es ist soweit.
Sowas wie Maghreb Gang, so ein bisschen so ein Status muss es haben oder Bitte, Bitte oder.
Es ist soweit, ist schon.
Ja, es ist soweit mit Summer Jam. Das ist safe ein Hit. Das ist safe ein Hit, ja. Was haben wir noch? Was auch Asphalt Massaker gab es auch irgendwer.
Wer ist Düsseldorf?
Ist auf jeden Fall ein Hit.
Der Führer.
Was ist noch so ein Hit? So eine Klassik. Es muss immer auch ein bisschen verbunden werden. Jeder Rapper hat eine gewisse Klassiker-Line, die auch manchmal immer wieder neu auftaucht.
Zweimal im Leben war so ein.
Danach habe ich gesucht. Zweimal im Leben, dreimal im Leben, so, da sage ich, das nehmen wir jetzt mal als eins zusammen.
Aber Flizzy hat schon einen krassen Katalog.
Ja, bei Flair, glaube ich, kann ich bestimmt alle aufzählen. Also bei Flair ist es auf jeden Fall NDW04, NDW05, dann der Chef, wir bleiben stehen, Papa ist zurück.
Tschüss, Junge.
Tschüss, Junge,
auf jeden Fall. Mit Muhabbet, ne?
Genau, dann bei Fremd im eigenen Land, was sind da die Hits?
Deutscher Bad Boy,
genau, ja. Würde ich sagen, ist aber dann auch der einzige Hit-Song dort gewesen.
Aber das ist underrated, das Album, will ich an der Stelle nochmal sagen. Also der Berlin-Song ist überkrass und der Song mit Massiv, wie hieß der nochmal?
Habe ich auch gerade dran gedacht.
Der Ghetto-Faust oder
nee,
so?
Nee, Headbanger, nee, irgendwie.
Der Song mit Massiv auf Fremd im eigenen Land, Leute, schreibt es mir bitte in die Kommis.
Böser
Beat
und alles.
Überkrass, ja. Der ist überkrass.
Dann beim vierten, da ist es
Check mich aus.
Ja, Check mich aus und
Mein Haus?
Ja, hätte ich auch gesagt. Mein Haus, genau.
So richtige Flair-Fanboys, ey.
Dann kommt Airmax-Musik, oder? Also SBM2 kommt,
und im Bus ganz hinten war, oder?
Genau, im Bus ganz hinten. Aber dann Hit vielleicht das mit Motrip und Gia.
Nie an mich geglaubt.
Ja, und eher nie an mich geglaubt. Ja, stimmt, würde ich auch mitgehen. Dann halt Airmax ist ein Hit.
Gangster das Ding Frank ist, White. Flizzy hat aber nicht so, ist nicht so ein klickstarker
Künstler. Ach, wir haben noch eins vergessen, den Mega-Hit Jump Jump.
Jump Jump.
Das haben wir auch vergessen, genau.
Das ist halt auch so eine Sache, gerade in den Agro-Zeiten ohne Social Media so, Jump Jump hätte heute, so wenn es heute rauskommen würde mit demselben Status wie damals, hätte heute 30 Millionen Klicks, glaube ich schon. So.
Mhm.
Weil mit dem Airplay und allem und dem allen drum und dran, glaube ich schon, wenn man das umwandeln würde auf moderne Zeiten.
Na, da ist ja auch nochmal, gerade bei Jump Jump war es ja wirklich, das wurde ja auch von Viva und MTV auch gefeiert, obwohl die sogar freiwillig nach vorne gepusht haben, was ja immer bei Agro, immer generell ja bei Rap damals sehr kritisch war.
Argument gegen Flair, nicht so viele Klicks.
Ja gut, das ist ja, war jetzt bei Flair immer so, also in der Karriere so, dass er halt jetzt nie so, sag ich mal, diese 30 Millionen Klicks oder so oder 40 Millionen hat, so, aber dafür sind seine Songs halt die halt markant lange Zeit überleben.
Ich weiß.
Das ist halt, und das ist halt wieder der Punkt, dass es dann halt auch ein Hit, ne, wenn das auch lange auch geprägt oder halt wenn das so eine Catchphrase ist, wo vielleicht auch manchmal sogar wie bei Haftbefehl, da gibt es ja bestimmt auch Haufen Studenten, die kennen nur die Line, Chabos wissen, wer der Babo ist, die kennen vielleicht gar nicht den Song.
Ja.
Die haben das einfach in irgendeinem Meme mitbekommen oder in der Mensa oder so. Naja, wer weiß. Oder weiß
ich nicht. Sternzeichen Keck, Alter.
Weil halt irgend so ein Öko-Hans dort wieder irgendwie vielleicht so einen Spruch gebracht oder so und der das mega lustig fand. So wie einmal, was du auch schon mal gebracht hast in deiner Folge hier, so mit Gemüsechips chillen und so. Also, na gut, anderes Thema. Was gibt's noch für Hits von Flair unterwegs? Ist ein Hit dann jetzt die Single, die, sag ich mal, dieses Medley.
Lifestyle
der Armen und Gefährlichen.
Die Sachen mit Zilla waren schon nice.
Ja, bei so SBM 2, genau.
Nice, da gibt's schon, waren genau, nice.
Da gibt's halt einiges.
Slow Motion also, mit Jalil, also. Ich glaube, das Ding ist halt auch, Farid ist halt auch eben dieser so technisch versiertere Künstler, wo es immer darum geht, ich habe die Punchlines und lustigen Lines und es ging eben nicht um den Song als Ganzes, sondern es ging eher um den Song, der die Lines trägt
bei Farid. Oder die Skills halt, sag ich mal. Da muss man auch sagen, in der Art und Weise, wie halt Farid ja manchmal auch seinen Humor transportiert, das ist halt zum Beispiel eher so die Sachen, auf die er ja mehr Wert gelegt hat. So, es ist so diese markanten Lines hier, Flair, das Rechengenie, kostet das Album 15, hat er 16 verdient. So, das ist halt schon eine sehr gute Line, muss man schon sagen.
Also du sagst aber Flair.
Ja, ich würde jetzt schon sagen, wenn wir jetzt mal so auf diesem Hit-Thema reden, alles andere könnte man nochmal ausdiskutieren, wer da besser und da schlechter ist. Aber ich würde jetzt sagen, wir reden ja gerade über Hits, dann ist es schon Flair.
Würde ich mitgehen. Würde ich mitgehen, vor allem, weil er auch seit Anfang seiner Karriere auch diese Hits probiert zu machen, so diese starken Singles.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum er halt auch so lange halt auch überlebt hat und halt immer noch relevant halt auch ist. Also ich glaube, wenn das jetzt einfach nur so ein Standardalbum wäre, so dann ja, dann wäre er halt irgendwie da, aber mehr wäre es auch nicht.
Okay.
So, weißt du, also.
Ich würde sagen, wir gehen zu Paar Nummer 3. Zwei Leute, die mit S anfangen. Shindy gegen Summer Jam.
Shindy gegen Summer Jam. Das ist wirklich mal sehr interessant. Shindy, Summer Jam. Bei Summer, was haben wir da für Hits? Wir könnten jetzt wieder Es ist soweit nehmen. Die letzten zwei Alben hatten natürlich einige Songs. Hits meine ich, Entschuldigung.
Na, ich würde sagen, Summer hat den größten der beiden Hit von den beiden. Mit Tamam Tamam.
Ja, das stimmt, safe. Aber halt, da ist jetzt halt die Sache, okay, du hast dann einen Mega-Hit. So,
ja, weißt
du?
Ich glaube, ich habe hier noch ein paar.
Der hat noch ein paar, aber der sticht natürlich heraus so. Da müssen wir mal ganz kurz.
Ist die Frage, wer mehr hier hat, ne?
Da bei Shindy, ich gehe jetzt mal kurz ins erste Album. Was ist da der Hit? Ice-T, würde ich sagen, ist da der Hit.
Lieblingslied hat sich auch krass entwickelt.
Genau, dann, also die Fortsetzungen, die spielen ja auch immer eine Rolle. Dann bei FBGM, hier, wie heißt der mit dem Klavierbeat?
Safe?
Ja, genau.
Und Kennedy hier? Nee, JFK hieß der?
JFK.
Auch wenn die den Beat geändert haben?
Da gab es ja
Album. Venedig hat sich zum
genau. Hit entwickelt. Ja, Venedig wollte ich auch sagen. Dann bei Dreams ist es der Song Dreams selber, Rowley. Und beim neuen Album war es A. Falterbach.
Und Stress ohne Grund hast du noch vergessen.
Genau, bei Stress ohne Grund. Aber dann A. Falterbach war es. Und was war der zweite Song? Nautilus.
Genau. Dodi auch noch.
Weiß ich gar nicht, ob das ein Hit ist. Der ist klickstark. Aber so von diesem Impact, den so ein Song hatte, glaube ich, war A. Falterbach heftiger.
Ja, auf jeden. Natürlich auch die ganze Kontroverse mit der Hook und so von Shirin. Und
ja, auch dann halt, wie gesagt, ja auch dieses, was er selber aufgreift, so dieses 50 Euro im Video, was ein Marketing-Genie.
Ja, er hat natürlich noch die Sachen mit von Classic so. Ist die Frage, ob Brotbrechen für dich ein Hit ist?
Nee, das klingt stark.
Panamera Flow?
Klingt stark, würde ich sagen, ist kein Hit. Ist so ein Shindy-Classic, weil es ein
bisschen Sex ohne Grund?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Hit.
Safe. Okay. Aber dann, also gehst du jetzt aber auch so gesehen nach dem so, wie fühlt sich das an? Der läuft irgendwo im Radio so eher als
ja, auch so Sex wie lange er, eher also als der Song Flow. Ist ja auch Platin gegangen, ne? Also auch nach langer Zeit. Daran sieht man halt, dass der Song für die Leute halt schon Bock gemacht hat. Auf lange Zeit.
Ja, ich hab den wieder angefeiert, ja. Ich fand es richtig
also nice. Also von daher, der ist jetzt halt nicht innerhalb von, weiß ich nicht, 2-3 Wochen auch Gold gewesen, hat ja auch, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gebraucht. Der Song hatte aber eine lange Entwicklungsphase. Deswegen würde ich sagen, Sex ohne Grund ist auf jeden Fall ein Hit.
Summer hat Tamam Tamam, hat natürlich die Sache mit Casey, das darf man auch nicht vergessen, die richtig nicht gut jetzt durch die Decken, ja. Decke gehen. Casanova mit Bowser hat er.
Ist Guadalajara auch für dich nicht?
Ich hab's nicht so gefeiert, deswegen tue ich mich
also da schwer. Also ich fand den Song cool, aber ich fand's halt auch kein Hit.
Ja.
Da ist Casanova der
eher Casanova, Hit. Tamam Tamam, Murcielago ist ein Hit, so.
Bugatti, wenn wir jetzt mal gleich drüber reden. Ganz von früher. Von
ich meine, es ist ein Casey-Song, aber DNA kann man schon nehmen.
Mhm.
Chinchilla?
Das würde ich sagen, ist kein Hit. Das ist ein klickstarker Song. Also okay. Ein guter Song auch, ist jetzt nicht nur an den Klicks, aber würde ich sagen, es ist kein Hit.
Yalla Goodbye ist ein Hit.
Ja.
Mit safe. Gringo.
Ja.
So. Und High One?
Ja, würde ich schon mit reinzählen. Also, schon weil es damals so ein Modewort war. Also so ein Trendwort zu der Zeit. Ich glaube, den Song würden die heute nicht mehr machen, aber zu der damaligen Zeit, 2014, glaube ich, kam der raus. Ne?
Ja.
Da würde ich schon sagen.
Dann noch die Sache mit Vaisel, Sag schon und Santorini.
Da würde ich eher Santorini sagen,
ist schon, genau. Ist schon Hit.
Deswegen habe ich ja gesagt, gerade die letzten beiden Alben hatten ja so die Banger drauf.
Ich glaube, es ist schwierig.
Also es ist wirklich schwierig. Also ich würde wirklich sagen, so, sie sind beide gleich auf. So, da müsste man jetzt, wenn wir da jetzt wieder über den Künstler reden, da kannst du jetzt wieder tiefer in die Diskussion halt gehen, wo sind Stärken und Schwächen und daraus dann nochmal gucken, wer jetzt besser ist oder so, aber musikalisch sind die beide top.
Das, was für mich Shindy so ein bisschen den Edge gibt, ist, dass er einfach verschiedene Songs hat. So, weißt du, was ich meine? Vom Klang her, du kannst dich an verschiedene Sachen erinnern. An Yalla Goodbye klingt halt extrem ähnlich wie Tamam Tamam, so, weißt du,
ja,
was ich
ja
meine? Und auch diese neuen genau. Songs von den letzten beiden Alben, die Kollabos mit Casey und Vaisel und so, die sind alle irgendwie sehr ähnlich. Also ich habe jetzt nicht sofort so eine distinktive Melodie im Kopf, habe ich viel eher bei Shindy. So, also Venedig klingt nicht wie Lieblingslied, klingt nicht wie Dodi, klingt nicht wie Afalterbach, weißt du, was ich
ja,
meine?
Ja, da sieht man halt wieder, da ist ein Shindy dann halt ne, so, auf verschiedenen Feldern
ja.
Cool oder halt gut aufgestellt hittechnisch. Bei Summer ist es aber auch so, er hat ja zum einen eine höhere Release-Dichte und auch die Abstände der Alben sind sehr nah beieinander und dass ja auch die Leute, mit denen er die Songs gemacht hat, wenn wir jetzt auch über diese Feature-Hits reden und so weiter, die sind ja im selben Studio, sind ja alle bei Judy.
Ja.
So, deswegen ist es irgendwie klar, wenn halt zwischen Endstufe und NNN lag jetzt ja nicht so ein krasser Abstand. Da hat sich das Ganze halt weiterentwickelt. Deswegen ist das dann vom Sound eher eine Weiterentwicklung, aber jetzt nichts, wo man sagt, komplett anders und Hit. Deswegen hatte ich vorhin noch mal nach Guadalajara gefragt, weil das ist schon sehr weit auseinander zu Casanova, obwohl beide ja in derselben Nacht entstanden sind.
Okay, ja.
Also würde ich jetzt mal sagen, erstmal gleich auf.
Okay, nee, für mich tatsächlich ist es Shindy. Aufeinandertreffen 4, Capital Bra gegen Raf Camora.
Da würde ich sagen, es ist Capital Bra, der die Hits hat. Die
größeren
Hits, weil bei Raf ist es ja so, die Hits, die er hat, gerade aus seiner frühen Karriere, dieses Therapie vor und nach dem Album, das sind ja eher mehr aus seiner Fanbase die Hits, die gesehen werden. Das ist nichts, was jetzt so einen krassen Impact hat. Ich glaube, so ein erster großer Hit ist mit Zilla jeden Tag. Oder wie, Jane? Jeden Tag?
Ja, du hast ja theoretisch in den letzten, sagen wir mal, 4 Jahren, was dann
ja,
kam
das
von Raff, ist schon eine Hausnummer. So. Weil ich war mir eigentlich beim Aussuchen, ist Kapi, ist einfach egal, was du von dem hältst, Bro, das ist geisteskrank. So, ich glaube, die ersten so 10, wenn du sortierst nach Anzahl der Aufrufe, ich glaube, die ersten 10 Videos also haben alle über 50 Millionen Klicks bei Kapi.
Oder ja,
so.
Ja,
das genau. Ist überkrass. Aber Raff muss sich nicht unbedingt verstecken. So.
Nee, vor allem, aber da sind auch
die Bones-Sachen mitnehmen.
Genau,
so, aber ich würde schon sagen, dass er da den Stempel aufgedrückt hat, dass man sagen kann, es ist auch ein Raff-Song, weißt du? Also, dass man das auch als seinen Hit zählen kann.
Ja, gerade weil er in der Produktion noch viel stärker mit beteiligt war als Bones. Aber bei Raff ist es ja halt so, da sind ja auch Songs, die Gold sind zum Beispiel. Da kann man halt sagen, okay, der ist ja Gold gegangen. Wir haben ja auch vorher über Gold geredet, Goldplatten. Da finde ich, sind halt auch Songs Gold gegangen. Die sind jetzt für mich kein Hit.
Okay.
So muss ich halt mal wirklich sagen. Also zum Beispiel diese diese Jamaika-Songs, die auch zum Teil Gold gingen, mir fehlt jetzt halt, ich weiß es gar nicht.
Aber Mörder, Mörder, meinst du Mörder? Mörder
nee, ist schon Hits. Die seichten Hits, okay, so, die so wirklich so dieses Insel-Feeling haben, das sind für mich keine Hits. Mörder ist auf jeden Fall ein Hit.
So also, gerade also ich gehe jetzt ein paar Sachen durch, so Palm aus Plastik, ohne mein Team, 500 PS, Mörder, Toto mit Noisy, 70 Millionen Views, Kontrollieren, An ihnen vorbei, Primo, das erste Solo-Song, der auftaucht, auch mit 63 Millionen, produziert von Explosive, liebe Grüße. Dann der Song mit Jala Brat und Buba aus Buba Corelli aus Bosnien, der hat auch 60 Millionen.
Ja, der ist aber mehr ein Hit im Balkan, muss
ja, man gut, so sagen. Ja, gut, okay.
Oder ist halt aber, vielleicht ist, noch in Österreich
ja, aufgrund der Community. Ja, ist schon ein Hit, so kann man schon zählen. Er hat ja mit beiden, so, mit zwei Songs sogar gemacht. Der andere hat auch schon 49 Millionen Views. Andere Liga, Chabonne mit AZ.
Genau, darauf habe ich gesagt.
Risiko. Kokain, Palmen aus Gold, alles probiert, Karneval, das ist schon, die haben alle schon über, weit über 35 Millionen Views, schon krass. Auch Gotham, Fame mit Contra K, Sag Nix, Adriana, Corleone mit Ghetto-Phänomen, Puta Madre.
Corleone war zum Beispiel kein Hit für mich.
Okay.
Der ist klickstark.
Okay.
Aber das ist, denke ich, dann auch sowas, weil Raff einfach in seiner Prime stand. Das ist ja genauso wie bei Kollega zwischen JBG2 und Imperator.
Ja.
Das auch, hat auch alles für die damaligen Verhältnisse, da war es jetzt ja nicht so üblich, dass es standardmäßig so ist. Die 20, 30 Millionen, die waren ja immer klickstark.
Ja.
So, das muss man einfach dazu sagen. Das kommt dann auch mit dazu, ne? Dass halt ein Song, wenn der Künstler halt einfach voll in seiner Primetime steht, alles abreißt, den Nerv der Zeit trifft, dass dann ja die Fans, sag ich mal, auch auf jeden Song warten, die alles mitnehmen, was der Künstler bringt. Und da ist natürlich auch so, dass dann halt vielleicht auch manchmal überraschend sich Songs zu einem Hit entwickeln, aber es auch Songs gibt, die sind halt klickstark, wo man jetzt vermuten würde, oder auch vielleicht aufgrund der Auszeichnung, dass die ein Hit sind, aber wenn man jetzt dann mal kurz guckt, okay, der ist jetzt Gold, klickstark, bla bla, wo ist der Impact? Weißt du, also wo ist dann so das Langlebige? Da sagt man dann schon so, ich würde jetzt sagen, ohne mein Team ist dann schon krasser als Gotham oder Corleone.
Natürlich, natürlich. So. So, ja, ja. Aber es geht, wie gesagt, wir wollen nicht so, die Unterschiede zwischen den einzelnen Songs sind da.
Genau,
aber
ich meine, bei Carpi sind es, glaube ich, schon sehr, sehr viele.
Ja, also, nee, bei Carpi
ist auch viele Sachen,
geisteskrank.
Die sind nicht mein Geschmack, aber da ist es einfach so, da muss man einfach wirklich
wer sagen. Wer hat mehr Hits?
Genau, da würde ich sagen, ist, glaube ich, schon Kapital.
Ja,
weil er auch einfach
ich mitgehen.
Die Release-Kette, also gerade in diesem Hälfte 2018 bis März 2019, wo ja jede Woche von dem Song kam, da sind ja so viele Sachen, selbst wenn das nur so ein hingekacktes Handyvideo war, ist es zu einem Hit geworden. Muss man einfach mal sagen. Ne? Und ich glaube schon jetzt von der Anzahl her ist es schon Capital Bra.
Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ein paar Screenshots gemacht, so von den ersten. Ich habe, glaube ich, 5 Screenshots gemacht von den Aufrufstärksten und das allerletzte Video auf dieser Liste hat auch schon immer noch 18 Millionen Views und die alle davor, es ist geisteskrank.
Also ich glaube so, der Run für Capi ging los mit nur noch Gucci.
Mhm.
So, vorher war er halt noch in dieser Rap Bubble drinne, in dem Rap-Kosmos drinne und mit nur noch Gucci, glaube ich, war so das erste Mal so dieser erste große Durchbruch, dass ihn auch Leute für sich entdeckt haben oder Leute auch den Song gefeiert haben und er hat dann gut nachgelegt. Also man muss wirklich sagen, er hat auf nur noch Gucci sehr stark aufgebaut, dass auch die nächsten Songs nicht schwach waren, sondern er halt wirklich immer den Nerv der Zeit getroffen hat. Und ich glaube, da auch viele Leute dazugekommen sind.
Geisteskranke Zahlen für mich. Aber ja, ist Raff Camora sozusagen gute Herausforderung, aber Capi ja. Ist in der Hinsicht.
Wenn wir jetzt wirklich wir gehen ja von der Anzahl aus. Wir reden jetzt nicht übers Musikalische. Fürs Musikalische ist Raff, finde ich, besser. Natürlich, wir reden safe, jetzt nur über die Hits und da muss man halt sagen, ist es Capital, aber auch aufgrund dessen, dass seine Release-Dichte halt viel krasser, viel näher aneinander liegt als bei Raff.
Aufeinandertreffen 5. Haftbefehl gegen Rin.
Da würde ich sagen, hat Haftbefehl mehr Hits als Rin.
Okay.
Weil bei Rin sind es die Hits, die gerade am Anfang seiner Karriere waren, aber was in dem letzten Jahr, das fand ich jetzt auch zum einen musikalisch halt nicht so krass. Also der eine Hit war, glaube ich, noch, das war sogar ein Video, wo der hinter so einer blauen Wand steht. Ich war so grob jetzt mal gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau.
War das dieses Vintage-Ding?
Nee, ich glaube, das war noch ein ganz anderer Song, da hatte er noch keine roten Haare. Und bei Haftbefehl hast du ja schon Hits. Die waren am Anfang noch selbst noch Hits nur in der Rap-Szene, die sich sogar danach noch weiterentwickelt haben. Das muss man auch bei Haftbefehl vielleicht sagen.
Der Haft hat halt viele Kult-Hits,
genau.
So, Kult-Status, so, weißt du?
Die das haben, fängt halt sind bei,
vielleicht nicht riesig.
Bei diesem Pumpgun-Song halt an.
Ja, natürlich. Und
dann auch Asak Stereotyp. Chavos wissen, wer der Babo ist. Crack-Küche. Ist das ein Hit für dich?
Auf jeden Fall. Ja, also Sonnenbrille ist für mich auf jeden Fall. Sonnenbrille,
Rockefeller-mäßig ist auch ein Hit. Und dann Ich rolle mit meinem Besten ist ein Hit. Lass die Affen aus dem Zoo ist ein Hit. Für mich ist
069 ist ein Hit.
Ja, 069. Ich finde aber auch Anna Kournikova ist für mich auf jeden Fall ein Hit.
Ja.
Nur für mich jetzt,
ja,
so muss ich okay sagen, weil der Song halt schon brutal ist. Gibt es noch irgendein krasses Feature, wo Haftmann mit drauf war?
Naja, Cobra Kopf.
Ja, gut, aber das ist kein Hit.
Parallelen?
Würde ich auch nicht sagen.
2010 mit Sido?
Ist ein Rap-Hit in der Rap-Szene.
So in der Rap-Szene,
aber so. Gerade jetzt die Künstler, die wir auch hatten, das sind ja auch Leute, die, wo die Songs stark sind, sie sind Hits und deswegen gibt es dann Leute, die vielleicht gar nicht so im Rap-mäßigen drin sind oder so richtig sich mit Künstlern beschäftigen, die dann einfach den Song in ihre Playlist mitnehmen. So. Deswegen, ja.
Ja, du hast ja dann auch noch die Sachen so gestern Gallus, heute Charts, das sind auch schon so, sind schon so Street-Hits.
Ja, klar.
Ich nehme die alles weg, so, das sind so Classics, genau, die jeder kennt. Genau. Ja, ja, wei, wei, das sind so Sachen. Aber ich finde, Rin muss sich nicht verstecken. Ich finde, das ist ziemlich, also Dior 2001, Bros, Monica Bellucci, Bianco, sind schon alles vier Banger. Blackout, auch nicht schlecht. Mhm. Vintage.
Ist Vintage nicht? Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht.
Need for Speed und Avirex?
Finde ich, sind keine Hits. Also ich weiß nicht, ob das...
Halt Avirex ist schon Hits, oh Bro.
Ob das jetzt eine Geschmackssache ist, so, aber...
Aber du sagst Hafti.
Ich sag Haftbefehl, ja. Gerade so, guck mal, auch von dem Impact einfach so.
Ja.
Da muss man schon einfach wirklich sagen, ist es Haftbefehl.
Ja, gut, sein größter Hit ist halt auch Chabos Wissen, wenn der Babo ist, so. Ist echt so ein prägender Song gewesen.
Vom neuen Album, was ist da ein Hit? Rücken an die Wand?
Conan und Xenia?
Ja, stimmt. Aber für mich ist auch Rücken an der Wand ist auch ein
Hit. Na, Rücken an der Wand ist...
Ich glaube, das ist ein Song, der wird sich noch entwickeln.
Ich habe letztens über Apple Music mir so eine Statistik geben lassen, was ist der meistgehörte Song des Jahres bei mir. Also das erste ist von Lestin, der zu Buba gehört, diese Ballade, die habe ich tot gehört.
Der erste Song war das,
ne? Genau, ja, da bin ich halt durchgedreht. Aber der zweite ist echt Rücken an der Wand. Also den habe ich zu Tode gepumpt.
Bei Rücken an der Wand sage ich, das ist zum Beispiel so ein Song, lass den mal noch 2 Jahre laufen, der kommt noch.
Okay.
Das wird auf jeden Fall, also wenn Haft wieder live spielen kann, also wenn es generell wieder Konzerte und Festivals gibt, ist das so ein Song, der reiht sich halt so in diese Reihe hier mit, ich rolle mit meinem Besten und lass die Affen aus dem Zoo ein. Also so typische Opener in einer Show oder halt.
Ihr Hurensöhne genauso.
Genau, sowas halt, oder halt so eine gewisse, in der Mitte der Show, weißt du, wo du so gewisse Highlights setzt, ist das auf jeden Fall einer von denen.
Okay. Ja, Haft, ey Bro, ich muss Haft wählen. Aufeinandertreffen 6. Jetzt kommt eine Lokalgröße.
Okay.
AZ gegen Dardan.
Das ist wirklich krass. Aber da würde ich sogar sagen, also ich bin feier AZ mehr, aber Dardan hat halt höhere Release-Dichte und hat schon sehr stark daran gearbeitet, seinen Sound weg, sag ich mal, von diesem harten Street-Flavor hin wirklich zu Ohrwürmern zu entwickeln. Und da würde ich jetzt sagen, dass Dardan schon die größeren Hits hat oder halt mehr Hits als AZ.
Ich bin deiner
Meinung. Gerade aufgrund der letzten 2 Alben, da sind so viele Sachen drauf, also wo man einfach sieht, er hat auch die richtigen Songs, diese Videosingles gewählt und die knallen ja alle. Muss man einfach sagen.
Ich habe die gewählt, nicht nur irgendwie wegen so albanischer Herkunft und die Sache, aber das Ding ist, ich ging davon aus, okay, Dardan ist schon geisteskrank, auch weil du so viel über Dardan liest mit, oh, was ist mit Klickkauf, hat er wirklich so viele Hits und so, du gehst davon aus, aber Bro, AZ muss sich nicht verstecken, ich habe wirklich,
nee, also das, es ist das muss er nicht, aber er hat halt weniger Releases halt.
Aber warte mal, ich will nur ein paar Sachen durchgehen. Nummer 1 mit Suna und Noisy, ist schon, kann man schon sagen.
Kriminell.
Überlebt ist ein Hit, Kriminell ist ein Hit, Chabonne ist ein Banger.
Dann auch der erste Song, Fast Life von der EP.
Fast Life ist ein Hit, Scam Co. mit Suna ist ein Hit.
Kopfschrott.
Pate Fließt ist auch ein Hit, würde ich sagen.
Ja.
Meister Yoda ist ein Hit.
Ja.
Für die Familie ist ein Hit.
Ja.
KMN Member, gut, kann man schon dazu sagen. Ist die
weniger,
Gang.
Weniger, ja, aber kann Jinna? Man mit reinzählen.
Ja. Lelele ist auch ein Hit.
Mhm.
Nike Pullover.
Safe.
Kartell? Also da kommt Fayette mit Durata Dorat auch schon 18 Millionen
Aufrufe. Ja, der war mega krass.
Dann Lass los mit Durata Dorat auch schon 18 Millionen.
Ja, der war besser. Das, den meinte ich ja.
Kamehameha?
Ja, der ist klickstark, aber ist für mich kein
Hit. Okay, ist das wahr für dich ein Hit?
Auch nicht.
Okay.
Ist auch ein krasser Song, aber...
9 Milli? Kann man fragen mit Suna?
Ja.
Hallo, Hallo ist ein
Hit? Ja, auf jeden Fall. Also da, gerade bei dem Collabo-Album, die haben schon die richtigen Songs gewählt, die mit dem Video nochmal...
Also er hat schon eine krasse Liste so. Also da kommen schon so die...
Was ich halt glaube, ist, dass bei AZ die Hits eine längere Verweildauer haben werden.
Ja.
Bei Dardan ist es halt vom Sound her, es wird immer poppiger. Er macht das auch gut. Die Songs sind auch zum Teil sehr, sehr fresh. So. Aber ich glaube einfach, bei AZ ist es halt so, dass seine Songs, wenn man da jetzt in 5 Jahren nochmal darüber redet, da wissen sehr, sehr viele, wenn du AZ halt nennst, dann werden dir halt sofort Leute bam, 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 so die Songs halt liefern und so. Und bei Dardan, glaube ich, da ist es halt so, der hat dann viele Hits. Der ist ja auch ein guter Künstler so, aber da wird es dann, sag ich mal, ein bisschen dauern oder da wird es vielleicht, er hat eine große Anzahl und da werden so 2, 3 so, die unter den Hits nochmal die Hits sind, die werden dann genannt werden, so, weißt du, also Anzahl der Hits, mehr Dardan.
Okay, weil weißt du, was mich am meisten überrascht hat, als ich das gesucht habe oder recherchiert habe? AZ hat doch deutlich höhere Views als Dardan.
Ja, genau, das meine ich halt auch mit der längeren Dauer der Songs.
Die meisten Views hat FaceTime mit 39 Millionen.
Genau, das ist auch seine erste Goldplatte, glaube ich, gewesen,
so.
Single-mäßig.
Und da hat AZ doch deutlich mehr, so größere Songs.
Genau, das meinte ich halt so. Er hat so die Songs halt so, die stehen auch für sich, die sind eine Marke zum Teil, also die haben so einen gewissen Markenstatus und die sind halt, sag ich mal, kerniger, so, die haben irgendwas ausgelöst bei den Leuten. So, jeder weiß das. So, wenn die auch kommen, weißt du, selbst die Leute, die haten, die feiern trotzdem die erste KMN-Phase, so für die Familie, Kartell Nummer 1, feiern die auch.
Ja.
So, und bei Dardan ist halt die Anzahl. Halt,
aber ja. Du sagst Dardan.
Ja, ich sag Dardan.
Ich geh echt mit AZ mit, so. Ich geh echt mit AZ mit, finde ich.
Na, hast du jetzt mal gezählt, oder?
Naja, aber du hast ja FaceTime am Billy mit Mosik, dann hast du Wehrmacht Para, dann hast du Telefon, dann hast du Coco Mama, genauso, Mr. Dardy, Air Max gegen Kopf, Daytona,
Wehrmacht Para 2. Air Max gegen Kopf ist kein Hit.
Okay, ja, aber dann hast du, ich würde sagen, du kommst so auf die 15 bei Dardan, plus, minus. Und das bei AZ sollte sich das nicht viel mehr, nicht viel nehmen, glaube ich. Also, Nummer 1, Überlebt, Kriminell, Chabonne, Fast Life, Scam Co., Pate Fließt, Meister Yoda, Für die Familie, KMN-Member, Jinna, Lelele, Nike Pullover, Kartell, Fayette, Lass los, das sind schon über 15, also das...
Okay, gut.
Alles gut, nee, ist in Ordnung.
Da müsste man jetzt wirklich nochmal
kurz gucken. Ich glaube, wir gucken manchmal gar nicht so auf AZ, auf diese Riesenhitmaschine, so wie auch vielleicht Dardan, weil AZ
nicht so poppig ist. Genau, Dardan ist halt auch medial präsenter als AZ.
Weil
Granit kommt immer, wenn Release ansteht, beziehungsweise wenn er halt was zu melden hat und wenn er also nach dem Motto, wenn ich nichts zu sagen habe, dann bin ich halt auch mal weg von Social Media. So.
Ja.
Und Dardan ist halt in der Hinsicht präsenter.
Das stimmt, guter Punkt. Kommen wir zu 2... Almond. Contra K gegen Kollega.
Da würde ich sagen, hat Contra K die größeren Hits. Ich finde Kollega besser als Contra K, aber Contra K halt ist halt auch so eine eigene Nische, das muss man wirklich sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da noch einordnen würde, aber er hat einen Sound, der
steht. Vega würde ich schon so in die Richtung, oder? So von so ein bisschen die Art her.
Ja, diese Freunde von Niemand, Leute, so, aber ich glaube, Contra K ist so schon. Der steht schon für sich, muss ich wirklich sagen. Also auch so von seiner Stimme her, wie er auch Gesangspassagen hat. So, er nutzt ja eigentlich gar kein richtiges Autotune, sondern er arbeitet straight mit seiner Stimme, hat jetzt auch nicht so, sag ich mal, solche übelsten Abfahrten, sag ich mal, die man zum Beispiel mit Autotune sehr gut hinkriegt oder wenn man auch eine sehr gute Sängerstimme hat, sondern er hat halt zum Teil auch eine sehr klassische Art, wie er Melodien macht. Das ist auch so, das hat auch mal Sido ganz gut erklärt, es gibt einfach eine andere Art und Weise, wie der Mensch Melodien macht, halt ob er zum Beispiel aus Marseille kommt oder ob er halt aus Berlin kommt.
Ja.
So, oder aus Frankreich oder aus Deutschland oder ob er halt aus Amerika oder Deutschland oder Afrika oder Europa kommt. Das muss man einfach sagen, so in dem Deutschen, wenn man jetzt auch mal generell so sieht, okay, wie sind denn jetzt, wenn wir auch auf andere Genre gehen, wie sind denn dort die Hits aufgebaut? Das sind zum Teil sehr einfache Melodien, die bewegen sich in einem gewissen Dreiklang zwischen 4 bis 5 Tönen. Und da ist es halt so, gerade in den südlicheren Ländern, da geht's halt schon, werden viel mehr mit den Melodien gespielt, Akkorden, andere Art und Weise der Akkorde genutzt. Und das ist halt so eine Art und Weise, die auch Kontra K nutzt, einfach so. Also, wo er halt auch sieht, okay, was sind seine Stärken? Er hat auch so gewisse Themen ja, die er auch anspricht, so die halt auch ein, ja, das spricht einfach das deutsche Publikum auch
an. Ja, nein, das sind halt, du, ich will nicht haten so, weil ich habe heute die Nummern gesehen, das ist geisteskrank. Also da, der gewinnt safe gegen Kolle, einfach weil Kolle auch nicht dieser Hit-Künstler ist. Genau. Die einzigen
Hit-Album
von Kolle war Bossaura so, aber hat nie auf Hits Wert gelegt. Es ging auch zu der Zeit, dass Kolle groß wurde, nicht unbedingt darum, Hits zu haben. Aber Kontra ist geisteskrank, was die Zahlen angeht. Aber Bro, so,
Kollege hat auch Hits, ne, wollen wir dazu sagen, aber
die Respekt daran, also Respekt an Kontra, dass er sich da so krass aufgebaut hat, so, aber das ist halt auch ein bestimmtes Klientel. Das sind so diese, weiß nicht, so ein bisschen die deutschen Typen, die so Monster Energy trinken und weiß ich will echt
nicht. Ich weiß immer gar nicht,
so,
ich weiß schon.
So,
weißt du, was ich mich manchmal frage, ist das nur so ein Klischee?
Oder nein, ist das, ist genauso,
Bro. Zum Teil sieht man diese Leute, aber ich weiß immer nicht, ob man pauschal sagen kann. Weißt du,
als ich dir aus dieser Kontra-K-Fan-Gruppe diese deutsche Birgit gezeigt habe, mit diesen Wolfstattoos am Hals, so, wo du dann wirklich Cringe-Katastrophe, du stirbst so. Und Bro, ich gibt sicher auch ein paar coole Kontra-Fans, aber du gehst dann auf die Videos. Ich bin heute das Video gegangen, auf das meistgeklickte, keine Ahnung, Erfolg ist kein Glück oder irgendwie, wie das heißt. Und da hast du halt wirklich diese absoluten behinderten Kommentare dort so, wo dann einer schreibt so, 100% Talent, 100% Ehrgeiz, 100% Motivation, aber 0% Drogen, 0% nackte Frauen und 0% Schimpfwörter. Einfach nur stark. So, weißt du, wo du das liest und du denkst dir, du weißt, es ist so ein richtiger Torben aus Niedersachsen in irgendeinem Kaff dort, weißt du, der chillt und hat dort so komisch schlechte Geschlecht tätowierte Tattoos auf dem Unterarm, weißt du, stinkt nach Kippen und denkt sich jeden Tag, ich muss mich hier aus der TikTok, Scheiße rauskämpfen. TikTok so, weißt du, diese TikTok-Cringe-Scheiße. Und deswegen Respekt an Kontra, so, der hat auch seine Hits, muss man auch mal sagen. So.
Man muss auch dazu sagen, ne, er kann ja auch nichts für seine Fans. Also ohne das jetzt mal runterzureden, so du als Künstler, entscheidest du nicht darüber, wer deine Musik feiert oder nicht.
100 pro.
Weißt du, das ist dann, da spielen wieder Geschmackssache rein. Man kann sich auch das darüber streiten, ne, ob halt Kontra K's Fanbase Ahnung von Hip-Hop hat. Würde ich zum Teil eher verneinen. So würde ich einfach wirklich mal so sagen, dass er Ahnung von Hip-Hop hat, verneine ich aber nicht. Er hat einfach eine andere Art und Weise, es zu interpretieren.
Weißt du was, es gibt diesen einen Song von Kontra, den feiere ich sogar, weil der Beat sehr nice ist. Es ist mehr als sein Job, der ist richtig nice. Er hat so einen geilen Beat, so feiere ich, das ist cool. Deswegen, ich will hier nicht als Kontra komplett tot-haten, aber diese Fanbase und so und die Sachen,
das ist... Wie gesagt, es geht ja nicht darum, den tot zu enden. Ist ja, wie gesagt, ist halt nicht mein Musikgeschmack, aber dass der Hits hat, dass der einer der krassesten Künstler gerade ist, also wenn es darum so geht, Aufmerksamkeit, Klickzahlen, Verkaufszahlen, Auszeichnungen so.
Was ist der größte Kolle-Hit für dich?
Der größte Kollega-Hit? Also in der Rap-Szene ist es, glaube ich, für Kollega ist es Big Boss.
Okay, vor Mondfinsternis?
Ja, würde ich schon sagen.
Okay.
So vom Impact her, so bei Mondfinsternis war halt krass, dass es halt dass so ein Double-Time-Song eine Single wird und dann noch eine Single mit Video.
Ja.
Also es ist einfach nicht so audiomäßig YouTube, hier habt ihr.
Das war damals 2011 schon ein Phänomen. Da gab es so die Videos, wo der Schlagzeuger das dann nachspielt und so.
Also genau, das hat so ja auch, da gab es ja auch, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ja sogar Amis darauf reacted haben. Ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt der Anfang war von diesen Amis reacten auf Deutschrap-Videos. Aber das war auffällig.
Weißt du, was das Mal meistgeklickte Kollega-Video ist? Mit nur, also sagen wir mal nur, im Gegensatz zu anderen auf der Liste, mit 24 Millionen Aufrufen.
Du bist Boss.
Ja, ist Du bist Boss, ja, genau. Aber gut, ich gehe mit dir mit. Es ist in der Hinsicht gewinnt Kontra K das Battle auf jeden Fall. Kommen wir, machen wir weiter und zwar mit UFO 361 gegen Nimo.
Oh, das ist wirklich schwer.
Ich habe mir echt ein paar Sachen rausgesucht.
Aber ist ja cool, ist cool so. Also ich würde jetzt erstmal ohne näher zu überlegen, sagen beide gleich auf.
Mhm.
UFO hat halt sehr starke Hits, die dafür gesorgt haben, also wenn wir jetzt über diese Berliner Mixtape-Reihe reden, die halt Hardcore-Fans erzeugt haben. Das muss man wirklich sagen. Also diese drei Mixtapes haben eine sehr, sehr krasse Base für ihn gebildet, auf der er dann aufbauen konnte mit 808, VVS und dann halt mit Wave, Rich Rich und jetzt nur für dich. aber man sieht das halt auch in den Kommentaren, obwohl das ja noch nicht gar nicht so lange weg ist, wo halt Leute dann schreiben, ja, ich vermisse den UFO von zum Beispiel Berliner 2. Wo ich mir jetzt denke, so, okay, das ist halt wieder, denke ich immer so an mich irgendwie, wenn ich da manchmal so denke, so bei jedem Sido-Album, hoffentlich kommt jetzt mal wieder was so von der Attitude sowas ist wie zwischen Maske und ich und meine Maske. Vielleicht auch noch so wie Agro Berlin, aber halt nicht dieses Radio-Zeug so. Ja. Das sind gute Songs auch, aber wie gesagt, Sido ist halt stärker in dem Street-Sachen und das sieht man auch, seitdem er auch die Maske wieder trägt, ist auch der Hip-Hop-Aspekt, den er mal für eine gewisse Zeit ein bisschen zur Seite geschoben hat, da ist er auch wieder voll am Start, also gerade auch beim letzten Album so. Und bei Nemo ist halt der Mega-Hit Karma mit Hava.
Na, es gibt seinen Mega-Hit ist aber
jetzt aus der jüngsten Zeit. Er hat noch die erste
Single. Ich finde
die erste Single mit dem NMO.
Nee, sein Signature Song für mich ist Heute mit mir.
Das ist auch ein Hit.
Das ist schon ein böser Hit. 85 Millionen Views und der kommt sogar in lahmen Studentenclubs in Leipzig. Da weißt du, dass es ein Hit ist. So. Also okay. Wenn da Deutschrap läuft, dann weißt du,
dass es ein Hit ist. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das so der prägendste Hitsong ist.
Ja, das Ding ist, es beschreibt vielleicht ihn nicht perfekt als Künstler so, weil er auch so härter rappen kann und so. Aber ja, ich finde, es ist schon so sein großer Hit. Zusammen noch Lass Fotzen reden.
Ja, ja, dann auch mit Capo hat er auch Hits.
Lambo Diablo GT.
Ja, und dann das auch von dem Collabo-Album ja auch noch.
Ja, Mon Chéri und...
Genau. Dann, wie ist die erste Single?
Shem Shem und Sex.
Ja, ja, stimmt. Genau. Also da mit dem Capo-Song, da war also bei dem Capo-Album waren auf jeden Fall nochmal zwei, drei Sachen drauf. Und bei UFO hast du halt auf dem Berliner Mixtape-Sachen immer so zwei, drei Banger. Das waren auch meistens, also die so diese Hits, diese prägnanten, die auch das Mixtape dann immer beschrieben haben, das waren auch meistens gleich die Videos ab und zu. War es auch mal keine Videosingle. Aber das hat er auch bei den Alben gemacht. Also er ist wirklich so ein Künstler, der halt genau die Songs auch wählt, die so eine gewisse, dem Fan schon eine gewisse Ahnung geben, wie, in welche Richtung geht das Album. Bei 808 zum Beispiel ist es Balenciaga.
Ja.
So, wo man halt merkt, der ist auch sehr für live konzipiert. Ich glaube, das ist sogar der Song, den er auch gespielt hat, wo Future ihn nochmal beim Splash nochmal auf die Bühne geholt hat.
Safe, ja.
Und jedes Album hat so einen markanten Song, der halt schon ganz gut das Album eigentlich schon zusammenfasst. Und das ist so ein bisschen UFOs Strategie. Und bei Nemo ist es, glaube ich, ein bisschen losgelöster. Weil UFO macht halt Konzeptalben und Nemo macht halt einfach Songs. Einfach so, also der arbeitet erstmal und dann sieht er anhand, denke ich, der Songs, was ganz gut zusammenpasst, was auch so gerade seine Stimmung, Vibe, Arbeitsweise, Umstände widerspiegelt. Und beide haben halt eine unterschiedliche Art und Weise, für sich halt ihre starken Songs zu machen, ihre Hits, wie auch immer. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass jetzt beide nicht irgendwie, dass es den einen jetzt besser oder schlechter getan hat. So, deswegen würde ich jetzt, glaube ich, sagen, dass eigentlich beide gleich auf sind.
Ich hätte es tatsächlich wie bei der Shindy-Sache gemacht, weil mir einfach bei UFO mehr so distinktiv verschiedene Singles einfallen, so, weißt du? Bei Nemo hätte ich dir echt so die 3, 4 nennen können, aber dann hätte ich echt überlegen müssen. So, der hat seine Hits, will ich dem gar nicht absprechen. Aber ich finde, UFO hast du gut gesagt, dass er für jedes Album hat er so, oder für jedes Release hat er so eine so große Single, die nach vorne geht. Und ich finde, man kann sich das besser merken. So, sei es dann, Standard ist ja auch so gesehen, kann man zu seinem Hit zählen. Nice Girl, Für die Gang, Der Pate, Scheiß auf eure Party, die sind alle so, weißt du, stehen für sich. Und ich finde, bei Nemo hast du viele Songs, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen.
Und die auch losgelöst funktionieren vom Album.
Ja.
Die könnten auch ohne irgendwas drumherum funktionieren. Also die könnten einfach als Single-Release werden, ohne zu sagen, da kommt jetzt eine Shisha, da kommt mein Tabak, da kommt dies, da kommt mein Album, so, weißt du.
Ja.
Der Song kommt, die Leute feiern den, fertig.
Ich hätte jetzt gesagt UFO 361, aber ich glaube, du hast recht, es ist tatsächlich ziemlich... so relativ ähnlich, die sind relativ so.
Also beide hatten auch in der jüngsten Vergangenheit so einen Mega-Hit. Aus dem letzten Jahr würde ich dann schon eher sagen, da könntest du, ich glaube, kam nicht letztes Jahr auch Wave?
Ja.
Da könntest du jetzt vergleichen, ist es Shot mit Dada Love oder ist es Karma? Und da würde ich aber sagen, Karma ist dann der Song, der schon krasser war.
Ja.
So.
Ja.
Also das war ja, glaube ich, also würde ich sogar sagen, aus dem zweiten Halbjahr 2019 ist es der Song.
Ja.
So, vom Aufbau musikalisch.
Ja, der ging schon durch die
Decke. Auch, ich finde auch sehr gut, wie er halt, ich glaube, wie er da mit Hava auch zusammengearbeitet hat, weil Hava ist halt so gesehen ja die jüngere Künstlerin, die hatte halt 3, 4 Songs draußen, so ihr erstes Album kommt ja jetzt erst noch. Und ich glaube, für Harvard war das auch eine relativ gute Möglichkeit, zum einen halt an Popularität dazu zu gewinnen, aber auch auf künstlerischer Ebene sich zu verbessern. So einfach, safe. Ich denke, die Arbeit mit Nemo und Psy haben ihr auf jeden Fall auch gut getan, zu sagen, okay, ich habe jetzt nochmal was dazugelernt und das werde ich auf jeden Fall auch für mein Album nutzen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das auf ihrem Album funktioniert.
Kommen wir zu Paar Nummer 9 und ich denke, die Antwort wird sehr kurz lauten. Okay. Ich hoffe, dass du auch nichts Falsches sagst, okay. Sonst wird dieser Podcast hier gecancelt.
Okay, alles klar.
Crow gegen Moneyboy.
Alter, da sagst du kurz so. Also beide haben Hits, ne? Also ich würde jetzt auch sagen, so, es gibt ein paar Songs bei Crow. Ja, das ist halt so dieses Teenie-Zeug so. Bei Moneyboy,
Hit ist Hit so.
Bei Moneyboy ist es dann halt so, es ist so, das ist einfach seine Art, ne? Das ist genauso wie bei Contra K. Moneyboy ist so für sich.
Du kannst jetzt nicht Contra K mit Moneyboy vergleichen, Alter.
Nee, aber nicht,
sonst kriege ich einen Shitstorm wieder.
Nee, das meine ich ja gar nicht, aber halt
du meinst vom Prinzip so.
Genau, ja. Es gibt halt keinen Künstler, wo du jetzt sagst, der ist wie Moneyboy oder so. Also Moneyboy ist für sich eine eigene Kategorie, genauso wie Contra K für sich eine eigene Kategorie ist. Beide haben nichts miteinander zu tun. Nur nochmal für alle,
ja.
Lasst den Podcast in Ruhe, lasst Visi in Ruhe. Alles gut, wir haben es verstanden so. Aber jetzt mal nur so vom Einordnen her.
Also für mich ist die Antwort ganz einfach so.
Ich würde halt vielleicht schon sagen Moneyboy. So. Bei Crow ist es halt meistens immer, also es ist das erste Album, was sehr viele Hits hat.
Ey Bro, so können wir nicht.
Dann also beim zweiten, jetzt, das ist Traum.
Wenn wir wirklich ernst bleiben, so Crow hat schon böse Hits und hat schon auch einige davon, so mit geisteskranken
Auszeichnungen,
Views und alles Mögliche so.
Aber genau, da ist es halt so, auch bei Moneyboy natürlich aber viel mehr
Releases. Moneyboy funktioniert halt auch anders. So.
Das meine ich halt mit der Einordnung.
Das ist eben dieses, du musst keinen Chart-Hit haben, um einen Hit zu haben, so.
Genau, es gibt so auch Hits
von ihm. Awesome ist ein Hit.
Genau, so, Flüstersong ist auch
ein Hit. Flüstersong ist ein Hit. Leute, ich sag's euch, weil viele Leute das nicht kennen. Ich musste das auch Aqua zeigen. Der kannte den Song nicht, was auch wirklich Blasphemie ist. Hört euch mal bitte an. Ich glaube, das Tape hieß Swagger Rap 1.5 hieß das. Und da ist
nee, ist das nicht das Album, wo der diesen Hühnersong drauf
hat? Nein. Ach so, das ist Swagger Rap 1.5. Mixtape und da gibt's einen Song drauf, da hat er den Song von Ying Yang Twins, den Whisper-Song geremixed und hat den Flüster-Song gemacht. Das ist ein Meisterwerk, ne? Ein Meisterwerk der Deutschrap-Geschichte. Wirklich, also.
Das ist ein Undercover-Hit, das meine ich, was wir am Anfang gesprochen haben.
Und also eigentlich nur der Flüster-Song alleine raucht alles, was Crow jemals gemacht hat, in der Pfeife. Daher Moneyboy.
Ja, okay, Moneyboy auf
jeden Fall. Moneyboy gewinnt. Und jetzt kommt.
Ich hab halt kurz überlegt bei Crow, weißt du, weil du hast jetzt so dieses markante Bild aus am Anfang seiner Karriere, wo ein Album reicht für ihn, um gefühlt so 2 Jahre.
Ja, safe.
Oben ist mitzuspielen.
Ist krass.
So.
Ist krass.
Ja, aber dann, weil du nochmal gesagt hast, so, okay, nochmal kurz karrieremäßig so überschauen, da ist dann schon so, also gerade auch in letzter Zeit ist Moneyboy safe nicht nur mit einem Hit, auf jeden Fall mit mehr Hits vertreten. Ja. Also hat mehr Hits abgeliefert in letzter Zeit. Also gerade das True-Album, hatte das wirklich einen Hit? Das letzte Album von Crow, dieses True-Punkt-Album?
Naja, gab es nicht diesen mit Wyke für Jean, aber das war kein. Das, nee.
Würde ich jetzt nicht sagen.
Nee, da
hat
also echt
deswegen,
da hat echt
das erste hat viele Hits, das zweite hat 2, 3.
Das normale Beezy Mixtape hat da echt schon mal noch eine volle Packung mehr Hits. So.
Also gerade auch in letzter Zeit so die mit dem Dripper aus dem Ghetto. No Placard Extendo.
Genau.
Nee, ja. Puller ab im Bando, der No Placard Extendo. Drip Drop sowieso, mega Hit.
Ja, letztes Aufeinandertreffen. Wieder mal 2 Rapper, die mit K anfangen. Diesmal sind das auch 2 Hitmaschinen, muss man sagen.
Okay.
K1 gegen KC Rebel.
Uff. K1 gegen KC Rebel. Also da würde ich halt sagen, K hat halt diese, wieder genauso ähnlich wie es bei Haft war, diese markanten Kult-Songs, ne, die so auf richtig lange Zeit, also da gibt's genauso wie bei Haftbefehl, so auch früher weiß ich das noch, wenn du irgendwie noch so, wo Rap noch nicht so groß war, so 2010, 11, da hat's dann auch immer irgendwelche Leute, wenn die halt gemerkt haben oder davon gehört haben, dass du halt Rap hörst oder dass du halt irgendwas mit Hip-Hop zu tun hast, da kamen die ja auch entweder dann mit so Style und das Geld und haben dann so diese Krüppelfingerbewegung gemacht, weißt du, die nur hängen gebliebene Vollschwänze machen, daran merkst du halt auch, das ist auch eine gewisse Popularität. Das ist halt, die Leute sind uncool, aber daran merkt man halt, wie viral der Song
ist. Style und das Geld ist ein Mega-Hit.
Style und das Geld, denke ich, ist doch
also der K, Song für K. Also K hat auch schon hat Senorita, 145 Millionen Views, ist schon krass.
Ja, ist sogar Diamant, der Song.
Louis Louis, Stylus ist Geld, ich breche die Herzen. Mhm. Warum ist jetzt vielleicht kein Hit so von ihm?
Ja, gerade bei Prince of Belvedere muss es doch safe sein.
Ja, gehen. Natürlich, I Need a Girl Part 3, Rain on You, VIP. Würdest du Berlins Most Wanted, ist es ein Hit?
Ja, würde ich schon.
Ein Rap-Hit vielleicht.
Mhm. Ja, ist ein Rap-Hit. Das ist halt auch nur eine Zeit,
Netflix, da gab es jetzt und so Chill,
das mit Mike Singer. Mit Kollege halt diese Zeit da, das waren halt nur so Rap-Hits. Da ging es halt nicht aus diesem Kosmos raus.
Ich hasse es, dich zu lieben.
Nee. Ist ein klickstarker Song.
Herz so. Aus Stein?
Nee.
Bentley oder AMG mit Algier? Es geht, es sind auch super
schaubar. Das sind aber keine Hits. Das sind keine Hits, die sind halt klickstark. So, weißt du, so die haben halt in der Community von Kay, Algier oder vielleicht auch von den Leuten, die einfach gesagt haben, ich klick mal rein, weißt du.
Also ich denke, Casey hat vielleicht nicht so diese überkrassen so
genau,
Signature-Hits, genau. Aber er hat doch noch mehr als
er Kay. Er hat mehr Songs dann, ja. Das habe ich halt auch, ich habe erstmal überlegt, so bei Kay am Anfang seiner Karriere, also mit, wir fangen mal bei Kenneth allein zu Hause an, so.
Underrated, das Album.
Ja, da gab es auf jeden Fall ein paar Sachen drauf, aber Prince of Belvedere ist schon das beste Album. Dann habe ich aber geguckt, okay, bei Casey ist es schon so, da hat schon... glaube ich, also gerade, wo er dann zu Banger-Musik gekommen ist, hatte jedes Album 2, 3 Hits. Und das waren auch meistens die, die dann wahrscheinlich er mit Mo und Ralle auch ausgesucht hat, die mit einem Video kamen. Gerade die Can-X-In-Reihe. Dann dieser iPhone-Song, oder?
iPhone 17?
Genau,
iPhone 17. Die Hook ist ein Ohrwurm, das kann ich nicht haten, echt. Bist du real? Das ist so sein größter Song.
Ja.
Dann halt nicht. Beschreibt ihn nicht als Rapper so gut, ja. Aber ist schon sein.
Aber
sein
wollte er ja auch. Er wollte ja auch aus dieser Rap-Bubble ein bisschen raus. Nicht jetzt mit
Summer. Ist Anhörung so. Für dich ein Hit?
Ja. Safe. Okay. Also für mich nicht, aber für die Leute ist das ein Hit so. Also auch von der Popularität, das ist ein Song, der ging. Da hat Casey schon 2, 3 andere Hits schon gehabt. Also ich kenne sogar Leute, die sich Lines aus diesem Song tätowiert haben. Mm. Also von daher ist das auf jeden Fall ein Hit.
Ja, und man darf nicht vergessen, Kay hatte nicht so diese Partnerschaft wie Casey mit Summer. Und die haben mir schon einige Hits rausgehauen. So DNA, Murcielago, Chinchilla.
Ja, gerade bei diesen, ganz am Anfang, wo er bei Banger Musik war, was waren dort so diese Hits? Bei diesen Alben. Dann auch der eine Song.
High One ist schon ja, so ein Hit
dann gewesen. Bei Vater
Quarterback Morgana. Ist auch ein Hit, ja, würde ich sagen.
Bei Vater Morgana, der mit PA.
Boah.
Weißt du noch?
Ja,
der
ja,
so ein bisschen so klubbiger ist, das fand ich ist schon
stimmt,
ein
Hit. Stimmt,
das war ein Undercover-Hit.
Der war überkrass.
Das
der
war richtig krass. Der so ein Undercover-Hit. Der hätte meiner Meinung nach mit Video kommen müssen.
Mit PA und Kurdo war das,
ja,
oder?
Genau.
Ja, der war überkrass, ja. Da hat PA einen sehr nice Part. Paper ist vielleicht mein Lieblings-Casey-Song.
Auf jeden Fall ein Hit. Das meine ich halt. Da sieht man halt wieder, viele Sachen sind halt schon mit
Video Can-X gekommen. Can-X in Moskau, Can-X in Paris.
Hatte ich ja gesagt,
die Can-X Neptun. Ich brauch dich.
Neptun-Hit. Ist halt auch mit Raf, so kommt so ein bisschen so alles mit rein, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt
600 Bands?
Das war ja, doch, schon. Doch. Genau, das ist halt nach dem, was ich gesucht habe. So ein bisschen so die.
Dann hat es noch diese Life is Pain Sachen, so Rosen und so. Das ist wenn ein Teil von mir Hit ist, dann ist auch Rosen vielleicht ein Hit.
Ich glaube, das ist jetzt wieder eine Geschmackssache. Also das liegt im Ermessen, das nach. Wie stark bist du Fan? Wie verbindest du irgendwas mit dem Song? Hast du den gehört, als du in der Schule warst, was auch immer? Was gibt's noch? Gab es noch irgendwas anderes? Also irgendwas, was wir jetzt übersehen haben bei Casey?
Glaube ich nicht. Ich finde, wir haben es gut zusammengefasst. So Kay hat so die Songs, die man sich vielleicht eher merken kann einfach. Aber Casey hat echt die höhere Anzahl. Ist schon krass, weil Casey man irgendwie, ich weiß nicht, also man geht da, also du bist nicht der Erste, der dir einfällt, wenn du an Hit-Rapper denkst.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber er hat die Anzahl an Songs, muss man ihm lassen. So.
Naja, er ist halt auch so ein Typ, der hat halt für sich auch entschieden, glaube ich, auch schon relativ früh in seiner Karriere, groß zu werden, auch eine Marke zu werden, aber nicht halt so in einer Art und Weise, sich so zu lenken, wie es zum Beispiel Haft gemacht hat, wie es Kay gemacht hat, wie es Bushido, Sido gemacht haben, sondern er hat so ein bisschen so seinen eigenen Weg gewählt. Vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar, wie es auch bei Flair ist, zu schauen, lange relevant zu bleiben, weißt du? Also immer mal wieder, vielleicht wenn du das Top 10 siehst, dass du immer mal wieder so auch in diesem Ranking ein bisschen hin und her dich bewegst. So, aber du wirst halt immer oben mitspielen. Und da ist es zum Beispiel so, im Moment, denke ich, hat ja auch Casey mehr Aufmerksamkeit als Kay.
Safe.
Das sind aber, wie gesagt, nochmal ganz andere Faktoren, wie ist Karriere verlaufen, wer war dein Label, bla 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 bla.
So. Wir sind durch mit unserer Challenge.
Ach, das war's schon?
Das war's. Okay. Das waren 10 Rapper-Paare. Du kannst aber, bleib bei mir. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir zu besprechen haben. Ich habe noch ein paar Reviews vor mir.
Ich würde aber sagen, ich dachte, dass du vielleicht noch sowas, so ein bisschen so Künstler nimmst wie Nazar. Weil Nazar hat zum Beispiel auch Hits.
Ja.
Aber der ist halt nicht so, weißt du, der ist nicht so der populäre Künstler.
Ich weiß, ich wollte schon irgendwie, das ist schwierig, weil er auch gerade im
Deutschrap. Da dachte ich halt so, dass da so irgendeine.
Ja, das Schwierige ist halt auch eben, ich hätte ja auch sehen können, jemand wie Savage oder Sammy oder so. Weiß nicht, wie viel die Hörer da überhaupt noch von den Leuten wissen, so. Ist halt schwierig, weil das, die sind groß gewesen in einer Zeit, wo halt irgendwie diese so Hits schon zu Ende gingen, so. Ich meine, Anfang 2000er hattest du noch die Hits.
Ja.
Gerade auch Ende der 90er waren Hits schon inne, so. Jeder hatte Hits, also egal ob Freundeskreis oder jetzt jemand
Fanta wie 4.
Fanta 4 oder Beginner oder so, Fettes Brot, so. Die hatten schon richtig Airplay und Hits. Klar, liegt daran, dass sie nicht gerappt haben, wie Agro Berlin mit irgendwie die ganze Zeit Fotze und Schwanz und Hure, aber. Dann kam eine Zeit, wo einfach Hits nicht mehr so groß waren. So.
Ja, es war irrelevant. So, weil der Markt sich geändert hat, die Art und Weise
alle haben auch gedownloadet und so. Ja. Können wir beim nächsten Mal machen. Nazar gegen Casper.
Ja, würde ich sagen, hat Nazar schon mehr Hits.
Okay. Ist halt schwierig, was du bei
Casper ist der größere Artist, aber.
Okay, Nazar gegen Materia.
Das ist Materia.
Okay, ist Materia.
Ja,
gut. Ja, siehst du, ist schwierig. Nein, ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht habt ihr andere Meinungen. Vielleicht wart ihr bei irgendeiner Entscheidung überhaupt nicht d'accord. Könnt ihr mir natürlich schreiben. Also bitte jetzt nicht irgendwelche Hausbesucher androhen. Aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich reviewen möchte.
Aber die Leute könnt ihr ja schreiben, wie bei diesem One Gotta Go, was die vielleicht vermisst haben.
Gerne, so. Gerne, natürlich. Ich bin noch bereit, eine zweite Runde zu machen versus, aber Leute, es geht um die Hits nochmal. Es geht um die Hits, ne?
Genau, nicht wer ist der größere Artist, wer hat mehr verkauft,
es geht
wer um hat mehr die Goldplatten, sondern
Hits.
Genau.
So, ich wollte mit dir noch über zwei Sachen sprechen. Danach gehe ich zu meinen Album-Reviews, aber die werde ich heute halbwegs kurz halten, nicht groß machen. Zwei Singles sind rausgekommen. Beziehungsweise eine Single im Dreierpack gefühlt. Und zwar von Flizzy, Light Up The Night, Model Face und Yo-Yo.
Ja, denke ich, ist alles dazu gesagt worden in den Kommentaren von den Leuten. Viele, die halt nicht geteilt haben oder relativ schweigsam waren, das sagt schon relativ viel aus. Ansonsten halt, alles gefickt.
Okay.
Songtechnisch, produktionstechnisch, Video sowieso. Also für mich war immer interessant zu sehen, wie sieht ein Spectre-Video nach einem Jahrzehnt aus.
Ja.
Ich glaube, das letzte Spectre-Video ist Deutscher Bad Boy.
Für Flair?
Ja,
okay.
Flair. Und da hat mich ja interessiert, wie setzt Spectre nach so einer langen Zeit, weil vorher war es ja auch sein Chef, er hat mehr mit Flair zu tun, wie setzt ein Spectre nach so vielen Jahren ein Flair in Szene und entwickelt sich aber auch als Creative Director, Filmemacher und so weiter. Alles gefickt, Bro. Alles gefickt. Also ich glaube, wie gesagt, wer das nicht sieht, also allein in dem Song, ich habe mich schon gewundert, warum das nicht genannt wird oder so. Also ich schon beim ersten Gucken, die erste Szene, die Referenz auch an seine Karriere, da geht es gleich auf einen der Flair-Hits der Chef halt ein, also wo in dem Sinne jetzt diese Polizeikontrolle ist. Die allererste
Szene ist doch eigentlich in den Wolken, wo das iPhone dann reinkommt. Das hat mich sofort an Jump Jump erinnert, weil das Flugzeug doch auch in die Wolken reinfliegt.
Okay, das kann man auch noch sagen, das stimmt. Ich habe das nie ganz verstanden mit dem iPhone, muss ich wirklich sagen. Aber kann sein, dass das so ein bisschen der Gedanke ist.
Ja.
Aber dann halt, dass mit der Chef die Polizeikontrolle, diesmal halt mit Royce, nicht mehr in einem BMW. Die Polizei ist halt diesmal kein Mann, sondern eine Frau. Also auch so ein bisschen so diese Geschlechterthematiken. Dann halt so ein bisschen diese, das ist so eine Ebene, ist so die Flair-Karriere. Die zweite Ebene ist so, sind globale Konflikte, die man also auch dort sieht. Dort trägt ja einer der Aufständigen einen Maskulin-Pulli aus der vorletzten Kollektion, glaube ich, wo USA draufsteht, wo es also darum geht, jetzt halt, okay, es ist wichtig, das kurz zu zeigen, wo es also um diese ganzen Aufstände geht, der letzten Monate, die dort auch thematisiert werden. Dann auch das, die eine Ebene dann nochmal, wo es nur um Flair als Person, also was gar nicht mit Musik zu tun hat, sondern einfach nur, was macht Flair außerhalb von Musik? Und das ist halt auffallend mit, ja, Leute schlagen, also RTL-Leute boxen, Probleme mit Polizei, seien es halt Polizeikontrollen, Fanboy-Thematik oder halt SEK-Einsätze, so. Deswegen halt sieht man oft halt einmal die Polizei normal verkörpert, dann in dem Sinne halt von den weiblichen Polizisten und Thema Hausdurchsuchungen, sei es halt wegen Graffiti, sei es halt wegen Anschuldigungen aus bestimmten Ecken mit SEK oder Spezialeinsatzkommando, was auch nochmal separiert gemacht wird. Und dann natürlich nochmal ein Layer, Flair 2020, seine Performance und Spectre, der dann einfach seinen Kunstfilm fährt. Also wie gesagt, es sind so viele Sachen, über die man da reden kann.
Ja, so mega so krankes kann man, Video. So viel kann man in ein normales Flair-Video interpretieren. Nee, aber ist schon wirklich überkrass gewesen. Ich war ja so gehypt, dass es auch in Warschau gedreht wurde. Und habe ich mich gleich gefreut. Und Bro, das ist ein Kinofilm. So, weißt du, was ich fast schade fand? Du hattest so geile Filmeinstellungen, die waren so kurz weg schon wieder, weil geschnitten werden musste.
Genau,
ne, das ist auch der neue Trend, hätte mir sogar manchmal gerne Zeit genommen, das ganze Bild einfach wahrzunehmen, weil so viel passiert jedes
Aber
Mal,
das auch, wo
die Frauen dort mit den Knarren aus dem Wasser kommen.
Ja, und
so.
Genau.
Das ist so geil, das ist überkrass. Auch dann, wo dieses Polizeiauto rumfliegt und so, das ist so nice. Auch diese Übergänge von den Songs fand ich übergeil. Und zu dem Song nochmal und dazu den drei Songs, ich finde alle drei geil. So, Light Up the Night wurde jetzt bestätigt, weil alle dort geschrieben haben, das ist ein einzelner Song. Flizzy haut das also nächsten Freitag als einzelnen Song raus, das wurde bestätigt. Aber ey, Model Face finde ich auch geil. Mit diesem Pfeifen finde das richtig nice, ist ein richtig geiles Gimmick. Und Jojo ist auch sehr, sehr geil. So richtiger Player-Song, so fast schon so ein bisschen, so die bisschen coolere Fortsetzung von zu Player, so gefühlt irgendwie. Der,
und die Art, und Slide. Wie er das
rappt. Und Slide. Genau, auch, ja. Genau, Slide auch. Fand's aber wieder interessant, Flizzy war ja so auf diesem Gitarrenfilm bei Atlantis, hier nochmal wieder was Neuen um die Ecke so. Das muss
auch
man
wieder auch, ein bisschen düsterer.
Genau, düsterer, was ich todesfeier. Und muss man auch mal sagen, Flizzy ist wirklich einer der wenigen Künstler, die nie langweilig sind für mich. Die sind nie langweilig, weil der immer mit irgendeiner Aktion um die Ecke kommt. Und selbst wenn ich sie scheiße finde, aber er ist nicht langweilig. So.
Ja,
das muss man ihm echt lassen.
Aber auch zu dem Schneiden, was ich noch sagen wollte, das hat es ja auch mal eher gesagt, das kommt ja auch aus der Kinowelt, dass die Schnitte immer kürzer werden.
Ich weiß schon.
Weil auch
ich
immer mehr in die Filme gepackt wird und so weiter. Natürlich. Das heißt, irgendwie überträgt
sich das ja auch. Aber das war schon zum Teil, ich dachte so, wow, das sieht so krass aus, warte mal kurz. Ich hatte schon Stopp gedrückt, um mir das Ganze dort wahrzunehmen.
Ja, und Spectre hat ja, wie gesagt, auch die letzten 10 Jahre ja weniger Rap-Sachen gemacht. Das einzig spektakuläre Rap-mäßige war ja dieser Materia-Film. Und ansonsten hat er ja Kinofilme gemacht oder Werbung für Unternehmen wie
und Mercedes. Halt Rammstein-Videos.
Genau, ne? Rammstein war auch noch die mal was die letzten Sachen. Aber ansonsten war ja gar nicht, also hatte alles, was er gemacht hat, überhaupt nichts mit Rap zu tun.
Ja, nee, also für mich Flizzy alles hops genommen. Ich freue mich sehr. Sehr nice. Sehr, sehr nice.
Also ich bin auch gespannt, ob jetzt diese Agro-Berlin-Thematik noch weiter gesponnen wird.
Ja.
Oder ob das jetzt einfach ein bisschen so der Sommer so ein Nostalgiefilm ist, der ein bisschen um das Witteralbum gemacht wird. Also bin ich gespannt.
Ja, muss ich mir vielleicht das Bundle holen, damit ich dann das T-Shirt habe. So. Aber gut. Flizzy, komm in den Podcast. Nochmal. Symes, komm in den Podcast. So.
Das können auf jeden Fall, ich glaube, das müssen die Leute nochmal mehr teilen, ne? Also du hast ja eine gewisse feste Community. Eben Leute, teilt das nochmal. Flair muss auf jeden Fall in den Podcast kommen, weil ich glaube, Flair braucht sowieso, hat er auch gesagt, neue Interviewpartner. Und wenn jemand kommt, der noch vom Fach ist, dann kann Flair auch reden, wie er will, ohne sich Sorgen zu machen, dass halt wieder irgendjemand ihm gegenüber sitzt, der halt gar keinen Plan hat. So. Also er hat ja viele Leute, die schon einen Plan haben, so, aber manchmal sind es ja auch Interviewleute, die halt nur über die Sachen reden, die ja die letzten 2 Jahre passiert sind. So. Und da gibt es halt immer wieder Sachen, die kommen ja, die sind vor, weiß ich nicht, 10 Jahren entstanden.
Ja. So. Wie gesagt, Berlin ist nur 2 Stunden entfernt. Ich kann gerne kommen, er kann gerne hierher kommen. Das ist kein Weg so. Also da muss er nicht erst nach NRW fahren. So. ganz, ganz kurze Anbindung. So, kommen wir zu Shindy und OZ, denn die haben eine Single gedroppt namens Morning Sun und alle haben sich verwundert oder die Augen gerieben, weil dort stand Feed OZ und dachten sich, okay, kommt jetzt nur der Beat oder rappt er da auch mit und er hat
also, die Hook beigetragen. Also als ich es gelesen habe, dachte ich schon, irgendwas wird er machen, rappen,
ja.
Singen.
Ja, er hat die Hook beigetragen und wie fandst du den Song?
Dope.
Ich fand's sehr nice.
Ich fand's sehr nice.
Ich fand auch die, weil viele Leute, oh, was sind das für komische Vocal-Einstellungen und so. Ich fand das super nice.
Ja,
das geht richtig
super
fresh, gut ins Ohr. So.
Wirklich crispy clean, das muss man sagen. Also wirklich auch, aber daran merkt man halt auch so, OZ ist jetzt auch nicht irgend so ein YouTube-Lelek, so, weil das ist ja schon ein Mega-Produzent, der auch jetzt nicht nur weiß, Beats zu machen, sondern auch generell, wer weiß, wie müssen Vocals auf einem Beat funktionieren.
Ja.
Und er selber weiß ja auch, welche Stimmfarbe er hat, welche Stimmfarbe Shindy hat, dann weißt du ja, Shindy ist ja auch so ein Typ, der dann schon darauf achtet, das hast du ja auch gesehen bei Dreams halt, wo er Nico Santos halt immer drin hatte, dass auch dort aufgrund dessen, dass halt Santos halt eher eine höhere Stimme halt auch hat,
ja,
auch eigentlich gar kein Autotune benutzt, so ich glaube, wenn, dann wurde es halt nur im Nachgang, in der Post-Production ein bisschen was, vielleicht um was zu stützen jetzt, nicht weil er die Töne nicht trifft, sondern einfach noch, um das ein bisschen fresher klingen zu lassen. An sich, glaube ich, kann Nico Santos ohne Autotune singen. Und bei OZ hat man, glaube ich, so ein bisschen dasselbe Konzept halt verfolgt. Ja, wie gesagt, da braucht man jetzt nichts groß sagen. So beide auf ihrem Feld krass als Team, kommt da, spielen halt nur Stärken zusammen. beattechnisch, songtechnisch, alles, was zur Produktion dazugehört. Also für mich halt schon ein bisschen jetzt so neue Promophase in meinen Augen. Also läuft auf jeden Fall, denke ich, darauf hinaus, dass halt, weiß ich nicht, November, Dezember ein Album kommt, vielleicht sogar Januar, Februar. Also auf jeden Fall kommt das nächste Vierteljahr, denke ich, wird ein Shindy-Album kommen.
Bitte, ich bin gespannt. Alles, was bisher kam, war sehr nice.
Also wie gesagt, beide Flair krass und Shindy auch mega krass.
So, ich habe jetzt noch 3 Album-Reviews. Ich werde die durchbringen. Willst dich vielleicht ein bisschen raushalten. Du kannst aber gerne das kommentieren. Ist so, als würde ich dir das erklären, so was ich gehört habe. So,
ich habe es, wie gesagt, leider noch nicht geschafft, konkret da reinzuhören.
Kein Problem. Das erste Album, was ich bespreche, kommt aus Deutschland. Und zwar von Newcomer-Star Elias. Came From Nothing, sein offizielles Debütalbum, nachdem er letztes Jahr schon Fly Is Alive gedroppt hat, das Mixtape mit Songs wie Shot Clark, Fendi, Velour, etc. Young Fly Flashy. War ein Banger, war ein sehr, sehr gutes Release, fand ich. Ich kenne Elias noch von früher gefühlt, zu diesen Young Sweezy-Zeiten. Da bin ich aufmerksam geworden, weil er einen Remix zu Crow's Easy gemacht hatte.
Das war auch sehr auffällig halt. Das, also so ein Typ, du würdest halt jetzt mal, weil man in Deutschland viel mit Kategorien arbeiten.
Ja.
Dass man eher sagen würde wahrscheinlich, okay, ich hätte jetzt bei so einem Elias halt eher erwartet, dass er halt so Street-Rap macht. Und der hat sich dann einfach mal so gedacht, so, deswegen ist es, denke ich, auch aufgefallen, so, ey, ich mach einfach so, ich probiere mich einfach mal aus, ich mach mal dies, ich mach mal jenes. Genau. Und das ist halt diese Sweezy-Zeit. Und ich glaube, deswegen macht er jetzt halt nicht so einen Mischmasch, sondern hat halt für sich, glaube ich, gerade jetzt, ich habe auch mal bei dem neuen Album reingehört, schon eine klare Linie.
Ja, Elias erinnert mich an einen gemeinsamen Kumpel von uns, und zwar Luis, mit dem wir früher auch Musik gemacht haben. Und als ich das damals gehört habe, so die Attitude, die Art, wie er rappt und wie er sagt. Deswegen ist er mir auch im Kopf geblieben, und dann war ich irgendwie so erstaunt, ihn dann vor zwei Jahren wiederzusehen, dass er dann jetzt wieder Fuß gefasst hat, so ein bisschen bei den Größeren. Ich würde auch sagen, der Gute hat ihn nicht groß gemacht, aber durch Elias ist er so richtig in die Szene reingekommen. Young Mash, der Beat-Produzent, ich meine, der hängt ja zusammen mit Judy, kommt auch aus Duisburg und so, aber ich habe eher das Gefühl, so richtig hat man den Produzenten kennengelernt über Elias eben, und dann ist er erst zu den ganzen anderen gegangen und hat dort für die große Beats gemacht. So war es
schon mal meine Empfindung. Achso, nee, meine Empfindung. Young Mash war schon vorher dabei, aber der hat halt da noch nicht die Publicity.
Okay. So. Also aber er war halt, Beat-Tag hatte ich nicht oft viel früher gehört.
Nee, bevor. Weil er war auch lange Zeit der Co-Produzent, beziehungsweise der Typ, der bei Judy diese Erstarbeit gemacht hat. Also so Spuren schneiden, arrangieren, ein bisschen Vorarbeit, so weißt du. Und ich glaube, diese Themen mit dem Beat machen, dass daraus auch nochmal ein eigenes Trademark wurde, genauso wie es bei Judy ist, das ist jetzt vor allem auch über die letzten 2 Jahre gekommen. Gerade auch mit Endstufe von Summer.
Ja, da siehst du, deswegen habe ich dich hier rangeholt, weil du dich da noch mehr auskennst als ich. Wie kann man seinen Style beschreiben? Es ist halt wirklich dieser absolute Ami-Film, so auf Dopeness angelegt, NBA-Referenzen, so ein Mix aus 50 und Fabulous-Attitüde, Fitted Caps, ohne dabei aber wie so ein Lama Oldhead rüberzukommen. So dieser totale 2000er-Film vom Style her. Dazu muss man aber auch sagen, das Einzige, was der Unterschied ist, ist, die Beats sind aber schon trappig, sehr trappig und nicht unbedingt klingen nicht wie 2000er Sound.
Die sind doch sehr heavy. Also
genau.
Gerade, also das ist ja so ein Trademark von Young Mash, so harte Drums.
Ja, ich muss sagen, das neue Album finde ich jetzt nach mehrmaligem Hören etwas enttäuschend, weil ich nicht unbedingt eine große Steigerung zu dem
Mixtape
sehe, beziehungsweise, was heißt Steigerung, ich finde das Mixtape besser als das Album. Ja.
Ja.
Kam mir jetzt vom Reinhören auch so vor. Viele kritisieren auch, dass er oft denselben Flow hat, und ich gehe da nur partiell mit. Es gibt schon Sachen, wo er das verändert. Er rappt halt gerne schnell und zieht diese Lines auch sehr lange. Weißt du, so dieses, weißt du, so, ist in Ordnung. Das kann er auch als Trademark haben. Ich glaube, das Problem ist nur, wenn du so eine bestimmte Schiene fährst und die nicht veränderst, musst du dafür sorgen, dass alles drumherum anders ist. Weißt du? Weil wenn du denselben Flow fährst, aber dann auch die Beats alle ähnlich klingen, dann merken die Leute schneller, dass es ähnlich ist. Wenn du den Flow machst und du hast aber jeden Beat was anderes, irgendwelche Experimente drin, dann fällt das nicht so auf.
Ich glaube, es ist wie bei Jewel.
Ganz genau.
So über längere Alben. Jetzt ist es so, okay, er kann jetzt nicht allzu viele Veränderungen an vornehmen, weil er hat einfach gewisse Trademarks, seine Styles, Alien-Filme, Marseille-Soundfilme so, aber man hat ja auch gemerkt, gerade in den letzten 2 Alben sind die Drums ja auch zum Beispiel bei Jewel härter geworden, die Beats sind ein bisschen langsamer geworden, er hat ein bisschen weniger Autotune, es wird ein bisschen mehr gerappt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber ein Grundstyle bleibt halt immer auch nicht. Also das, was du eigentlich zu Elias jetzt gesagt hast, ist halt wirklich so, er müsste halt ein bisschen mehr Flow-Varietäten haben. Also es ist ein Top-Rapper, Attitude krass, Performance krass, Aussprache, Reime. Ich hätte halt ein bisschen gedacht, dass halt ein bisschen mehr kommt, so wie Velour. Also so ein bisschen so diese seichteren, aber so trotzdem so auf Freshness und Coolness angelegten Songs kommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es fehlt die Abwechslung und wie gesagt, die besten Tracks sind für mich AF1, Air Force Ones. Das ist so ein richtig klubbiger Song, habe ich gefeiert. Hanitz ist auch sehr nice. Tag und Nacht ist, glaube ich, der letzte Song, der tatsächlich so ein bisschen irgendwas Neues, Interessantes probiert. Die Beats bei, der hat geile Drums, aber ich finde, die Beats sind einfach schwächer geworden als bei dem ersten Mixtape. Also die sind so dissonant und dann diese komischen Töne. Und dann hast du halt diese harten Drums, die ich feiere, aber wenn der Rest nicht passt, so, dann denke ich mir so, Bro, du hättest hier viel mehr rausholen können. So, weißt du, diese geile Drum-Patterns, aber einfach wenig drumherum.
Also können wir einfach sagen, ist einfach eher weniger Album, sondern einfach zweites Mixtape.
Genau, und dann denke ich mir auch so, Bro, du fährst den 2000er-Film, aber warum nimmst du keine 2000er-Samples oder so? Machst das doch so wie Fabulous Into You mit irgendeiner geilen Frauenstimme, ja, oder halt so, oder diese
typischen
Feenstaub-Sachen. Und dann kommt er so und macht so Swagger, so, das fehlt mir so. Der hat hier so übelst nur diese zum Teil anstrengenden, sehr schnell, ich rappe schnell und 15 Songs. Bro, so, nimm doch mal das Tempo raus, mach mal so ein bisschen so Club-Song, Song für die Ladies, so, mach das so wie 50. Ich meine, Leute würden dann wahrscheinlich haten, Shindy macht das schon 2000er Samples, aber Bro, Alter, der hat doch kein Patent drauf. Also weißt du, das meine ich, spiel doch damit rum.
Das ist aber auch einfach dann wieder so eine Zeitgeist-Sache. Du könntest jetzt auch sagen, guck mal, wie viele Rapper machen Autotune, weil sie es vorher nicht gemacht haben. Wie viele Instagram-Rapper gibt es, die Autotune machen? So, die haben auch kein Patent drauf.
Ist egal.
Aber stimmt schon halt. Also bei das Label, weiß ich nicht, das Label hätte sich da ein bisschen mehr um Elias kümmern sollen, meiner Meinung nach. Es kam jetzt auch von dem, was ich jetzt erstmal mitbekommen habe. Ich habe das Album ja auf dem Schirm, aber auch promomäßig war da jetzt nicht viel los. Da war jetzt ein Interview, ein Glück auch mit Steph, die hat ja auch gut Ahnung. Aber auch so, da haben so ein bisschen auch, also die Abstände zwischen den Singles waren viel zu groß.
Ja.
Also, dass ich glaube, wenn Leute heute halt checken, okay, Elias hat ein Album rausgebracht, die sind dann so ein bisschen überrascht, dass dann halt zum Beispiel noch Revenge zum Beispiel drauf ist.
Ja.
Der ist, glaube ich, vor 3-4 Monaten gekommen.
Ja.
Also, ich hätte entweder die Promophase kürzer gehalten oder, wie du schon gesagt hast, wenn so ein gewisser einheitlicher Film auf dem Album läuft, nicht nur Sound, sondern auch Rap-technisch, muss halt dann die Aufmachung noch für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Also, die Videos halt, die ins Auge stechen oder mehr Interviews oder wo noch viel mehr er als Person im Vordergrund rückt halt.
Auf jeden.
Gerade auch mit seinem Style, mit diesen Durek-Sachen. Also, dieser ganze 2000er-Film.
Ja. Wie gesagt, es ist einfach noch Potenzial zur Verbesserung da. Also ich glaube an ihn, das kann er auf jeden Fall machen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass er so ein bisschen hätte auch was von sich selbst erzählen können. So.
Hat er ja gesagt eigentlich, ne? Aber kam da jetzt irgendwas? Du hast es jetzt schon
ein bisschen gemerkt. Es ging schon so, aber ich fand, das war jetzt nicht irgendwie bei Weltall und so und bei New Era vielleicht. So, aber ich fand, das war echt für mich zu wenig. So.
Okay, gut,
weil auch keine Songs,
dabei. Ja. Zweites Mixtape. Album wird wahrscheinlich eher noch
Luft kommen, nach oben. Als von einem ich mag Album den redet. Typen sehr, ich mag ihn sehr, aber der muss echt noch ein bisschen spielen, so mit Einflüssen, mit Ideen und einfach komplett die Schiene fahren, wenn er das schon möchte. So.
Ja,
kommen wir nach Frankreich und zwar PLK, der hat sein neues Album Enna gedroppt, so heißt auch sein Label Enna Music. PLK, für alle, die es nicht wissen, Mathieu Daniel Pruski, PLK, also der Polak sozusagen, weil sein Vater war Pole, also väterlicherseits die Familie kam aus Polen und hat auch Ende 2018 mit dem Album Polak richtig erst den Durchbruch geschafft. Sehr gutes Album. Mein polnischer Lieblingsrapper Paluch war drauf, SC Asch war drauf. Sehr, sehr gutes Album. Letztes Jahr kam die EP Mental. War okay, nicht auf demselben Niveau, aber generell ein Künstler, der sich viel alleine oder selbst aufgebaut hat und sehr interessanter, sehr guter Rapper, auch lyrisch und trotzdem macht er Hits und auch harte Songs. Also ein sehr, sehr vielschichtig. Das neue Album schlägt ein bisschen leichtere Töne an. Also gerade so die ersten Songs haben eine entspanntere Atmosphäre. Selbst die Banger sind jetzt nicht so komplett gemein ekelhaft, sondern auch der Song mit Niska und so ist ein bisschen hat irgendwie so einen ruhigeren Grundton. Also ein bisschen so sanftere Töne an sich. Ich finde die erste Hälfte des Albums leider unspektakulär, weil wenig hängen bleibt. So Le Comte, der dritte Track, der ist gut. Ich meine, es ist alles gut produziert, aber es bleibt einfach wenig hängen. So das ganze, die ganze erste Hälfte leider ist ein bisschen alles gut, aber nichts irgendwie, was heraussticht. So, du kannst 30 Sekunden hören, denkst dir, ist geil produziert, aber ich könnte es auch skippen. So.
Das ist
und ab Track 9 wird es aber sehr gut. Er hat Mami, so eine richtige Ballade für die Mom gemacht, geht richtig ans Herz. Dann hast du mit Alleluia so einen ganz bösen Flötenbanger mit krassen Drums. Chandon et Moët, das muss ich auch nochmal sagen, weil hier Leute seit K1 immer Moët sagen, das heißt Moët, die Champagnerflasche. Das ist wirklich für mich Eiffel 65 Style 2020. Das ist auch mit Özlem Fauré.
Okay.
Übergeiler Song, richtiger Partybanger, feiere ich des Todes. Özlem Fauré macht sowieso so richtig so Saxophon, ich lass die Eier baumeln Hits, feiere ich total. so richtig Eiffel 65. Dann hast du einen Song, das habe ich dir schon gestern erzählt, der heißt 3 en 1. Das ist also 3 in einem. Sehr coole Idee. Also ein Song mit 3 verschiedenen Beats, also 2 Beat-Switches und es geht los mit so einem Oldschool-Pariser Regen-Rap-Beats, dann bis hin zu einem ganz schwebenden Trap. So, das, die Songs sind alle nice. Ich finde gerade den ersten und den dritten geil. Die hätten ruhig einzelne Songs sein können, die man dann einfach in die erste Hälfte gepackt hätte. Da wäre das Album besser geworden. Dann hast du mit Toute Génération, mit Rimka, also der Rap-Legende, hast du so einen richtigen Collabo-Classic-Banger. Wie in alten Zeiten, die Idee ist sozusagen, dass alle Generationen den Song im Hintergrund pumpen und dann mit dem Auto durchs Banlieue fahren. Das ist auch so von der Hook her so richtig so alten Rap-Style und einer der besten Songs auf dem Album. Und dann hast du natürlich mit Au fond de ma tête ganz am Ende so den perfekten Liebessong mit so der schönen Prise Rührseligkeit, hat mich erinnert an Alain Parfait von Maes. Also gerade zweite Hälfte sehr, sehr gut. Umso mehr schade, dass die erste nicht auf demselben Niveau ist.
Also für mich. Kürzeres Album wäre besser
gewesen. Er hätte ruhig die 3-1-Songs einfach in die erste Hälfte packen können, weil die alle mega nice sind und dann hätten wir hier echt sein bestes Album gehabt. So gesehen aber Pollack immer noch als Gesamtding besser. Mhm.
Trotzdem fand ich jetzt eigentlich sehr interessant. Also ich habe es auf dem
Schirm. Musst auf jeden Fall reinhören, ist ein geiles Album. Dann haben wir natürlich noch Leto, also aus dem 14. Arrondissement in Paris, wo PLK wohnt, gehen wir ins 17., wo Leto wohnt. Leto endlich sein Album Sans Visage gedroppt. Sans Visage heißt 100 Gesichter. Also genauso facettenreich zeigt er sich ja auch. Ich glaube, das will er auch damit ausdrücken. Du hast hier Karibik-Rhythmen, du hast hier Trap-Banger, du hast hier Drill, du hast hier Cloudy-Mood-Songs, du hast Gitarrenmelodien, einfach alles dabei. So, gerade der Titelsong ist der erste Track. Das sind sehr, sehr nice Vocal-Samples, produziert von Danny Sinté. So ein sehr inspirierender Beat. Und Leto geht hier einfach seinen kompletten Werdegang durch. Vom Aufwachsen, vom Drogenticken, wo er dann zu sich selbst sagt, du hast die Wahl, Scheiße bauen oder Musik machen, ich habe die richtige Wahl getroffen. Sehr interessant, weil Leto einfach noch nie so lyrisch war. So, gleich erster Song und du denkst dir so, okay, krass, geht los. Dann hast du zweiter Song, Tristesse, so ein richtig, wirklich ein geiler Banger mit so einem interessanten Beat, ist so ein totaler Dealer-Song, eigentlich geht's nur ums Abpacken, Verkaufen und so Harakets machen, aber die Hook ist ein böser Ohrwurm, also die Hook ist übergeil. Dann hast du aber die erste Enttäuschung und die kommt leider mit Buba, weil der Song ist echt. Charbon heißt der Song. Alle haben drauf gewartet. Endlich die Kollabo zwischen Buba und
Leto.
Und dann kacken die so rein. Also da fehlt mir die Energie. Das kommt überhaupt nicht in Gang. Das ist genau so ein Song, den Madrina oder Blanche tausendmal besser gemacht haben. Auch Buba klingt böse gelangweilt. Merkt man richtig an seiner Vocal Performance. Der macht. Also da kommt auch keine Energie von Buba. Beide klingen hier irgendwie so, als hätten die keinen Bock auf das Feature gehabt. Wirklich traurig. Schade. Okay. So. Dann kommen, ich sag noch ein paar Faves von meinem Album. Mozart ist super nice. Das ist so richtiger Player-Sound mit Gitarren-Mellow, wo er dann so im Auto sitzt und geile Klamotten trägt und er rappt halt auch so über seine Freunde, die ihn verlassen haben und über Leute, die sich verändert haben, nur um irgendeiner Schwan zu gefallen, wo er dann sagt, ich könnte kotzen, wenn ich dich ansehe, so wie du dich verändert hast. Aber Leto bleibt derselbe. Ist ein geiler Song. Und dann hast du mit Big Money, mit Lacrime, hätte ich echt nicht gedacht, dass Lacrime nochmal zu so einem Banger fähig ist. Richtig geiler Song, hat solche Klarinettenelemente. Ich will nicht sagen Klarinettenelemente, aber das klingt so, als würdest du ansetzen zum Pfeifen, weißt du, zum Blasen von so einem Pfeif-Instrument. So. Und genau das haben die da irgendwie gesampelt. Der knallt richtig geil. Dann hast du noch Trafficant, das ist so ein Afrikaner-Track, also nicht Afrikaner, sondern so Afrikaner, diese Afrobeat-Sache, aber so sehr leicht. Einfach ein Song über das Aufwachsen als Drogenhändler, aber so richtig in diesen so entspannten Rhythmen, weißt du?
Ist das der drittletzte Song?
Nee, das ist er nicht. Den so. Werde ich auch noch erwähnen. Dann hast du Gangster, auch super geil. Das ist so diese, ich weiß mal nicht, wie man das nennen soll. Das sieht man dieser Sexbass, dieses Dudum. Du weißt, was ich meine. Feier ich mega. Und der drittvorletzte Song, Detruire et Aimer, also Zerstören und Lieben, das ist so dieser richtig luftig leichte Banger.
Habe ich in der Hörprobe ja gehört, habe ich tot gefeuert.
Absoluter Ohrwurm, so richtig geht gut ins Ohr. Das kann Leto wirklich sehr gut. Und auch mit Le Nord am Ende, das ist der allerletzte Track, ist eigentlich schon absoluter Pop, was er da macht. Aber Leute, das geht runter wie Whisky auf meiner gebrandmarkten Polackenseele, muss man sagen. Also das ist ein sehr, sehr nicer Song, sehr, sehr nicer Popbanger. Das Einzige, was ich schade finde, ist, Paris C'est Magique ist eigentlich noch immer der beste Song, so diese Single, die überall reingeknallt ist. Und er hat ja auch gemeint, er will noch mehr Gore bringen, also noch mehr Blut und noch mehr Gemetzel als auf Trapstar 2. Hat er für mich nicht gebracht. So, und ich glaube,
das habe ich aber schon irgendwie mir gedacht.
Also ich meine, ich kann es verstehen, wenn er will für sein großes Debütalbum alle seine Facetten zeigen, das ergibt schon Sinn, aber ich muss irgendwie sagen, mir fehlen Banger. Mir fehlen die Banger im Rap, mir fehlen einfach
Alben Rap voller Banger.
So.
Oder
Rap-Banger, okay. Ja, ich will einfach, ich hätte gern noch 4, 5 mehr Songs gehabt wie Paris C'est Magique.
So. Das hat Sosa auch gesagt.
Das hätte ich mir einfach gewünscht. So. Das Album ist sehr gut und es ist im Gesamten vom Konzept her, ist es besser gelungen als PLK, der die erste Hälfte für mich verschläft. Aber mir fehlen einfach die Banger. Und ich will einfach mal wieder auf die Schnauze. Und dann auch einfach mal 5 Songs am Stück auf die Schnauze. So.
Okay. 2 Sachen noch. Weil du gesagt hast, überraschenderweise macht Lacrime, kommt halt schon mit Leto dort mit einem relativ krassen Streetbanger. Repro 4 kommt ja. Das war ja, sind ja eigentlich auch die Hits.
Ja, ich weiß, aber Lacrime in den letzten Jahren hat mich nicht so abgeholt einfach. Ich weiß nicht. Also da gab es immer mal wieder Songs, aber ich fand auf Albumlänge hat er mich wenig überzeugt.
Ja, die Produktionen waren sehr krass, die Alben waren halt sehr, sehr lang und er hat halt auch immer diese Doppel-CDs gemacht.
Ja, da musst du dir immer so die 3, 4 Banger rauspicken, die richtig krass sind, finde ich schade.
Und dann zweite Sache ist, weil ich habe ja jetzt mal die Zusammenfassung zum Album gehört, obwohl ich ja großer Leto-Fan bin. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mir das ganze Album zu geben. Aber du hast ja gesagt, es ist sehr gemischt. Also ist dann ja doch das, was er schon mit der EP Virus angekündigt hat,
eigentlich genau.
Die Richtung, die
ganz auch mit genau, dem
Album angeschaut
ganz genau,
hat. Okay,
ganz gut,
genau. Weil dann geht das so ein bisschen auf.
Ganz genau.
Aber ich habe mich halt nur gewundert, dass das mit diesen 100 Gesichtern oder sag ich mal meine 100 Facetten, dass das wirklich als Album so gepusht wird, wo ich mir so denke, hätte eigentlich Trapstar 1 sein können.
Ja.
Wie also gesagt, man hätte diese Trapstar 1, 2, warum sind das nicht eigentlich seine Alben? Warum wird denn das so als so, wie so ein Voralbum gesehen, weißt du? Also, deswegen hatte ich dann
ich schon, glaube, wo ich dann darum, gemerkt okay, habe, das Label. Sich nicht so viel, er hat sich nicht so viel, ich will nicht sagen Mühe gemacht, aber er hat nicht so viel Kopf da reingesteckt, wie jetzt in dieses Album. Deswegen sagt er, das ist mein erstes großes Projekt. Ich habe hier wirklich alles aus mir herausgeholt. So.
Okay, weil ich dachte dann halt eher, dass das Label halt dann sagt, okay, jetzt hast du gerade auch die mega Aufmerksamkeit, weil, wie gesagt, Leto hat halt zu seinem Album dieses Jahr ja seit Januar konstant, eigentlich jede Woche war der irgendwo am Start.
Ja, muss man sagen, Leto war dieses Jahr echt fleißig so. Ich hoffe, das lohnt sich für ihn. Das Album ist wirklich nicht schlecht geworden. So. Ich weiß nicht, ist ein gutes Album. Ja, aber ich hätte mir manchmal noch ein bisschen mehr in die Richtung Banger gewünscht. Mehr in dieses so auf die Kacke hauen. Das wäre cool gewesen. Aber klar, deutlich besser als jedes Nino-Album. So.
Das stimmt. Warte, letzte Sache noch, die ich noch fragen will. Würdest du jetzt sagen, weil bei Leto war ja immer das Problem, Top-Rapper, sehr facettenreich, sehr, sehr krass, immer am Start, nie aber so ein bisschen so diese Schwelle überschritten, sodass man sagt, er ist zum Beispiel so dieser Hingucker-Star der Zeit, Niska, Nino
dafür
und so weiter. Hat das Album es geschafft, ihm diesen nächsten Sprung zu geben?
Oh, da müssen wir echt noch ein bisschen abwarten. Ich bin gespannt. Ich habe tatsächlich auch gar keine Reaktionen aus Frankreich bisher gelesen. So, ich mache das ja eigentlich immer, aber habe ich wenig zu dem Album gelesen, müsste ich mal machen. Ich glaube, es braucht noch
ein noch
Projekt.
Ein Album.
Es muss kein Album sein, aber es braucht vielleicht ein Projekt oder eine EP oder vielleicht so einen geisteskranken Hit. So. Einen so übertriebenen Hit braucht es noch, um Leto so richtig zu etablieren. Aber ich glaube, das Album hat ihn schon so ein bisschen in die höhere Sphäre katapultiert. Ja.
Gut.
So, Leute, wir sind für heute durch. Wir haben ja auch wieder euch zugequasselt, wie sonst was. Ich will es nicht lange halten. So, danke, Bro, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du auch so schnell eingesprungen bist. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Nice Folge, Bro.
Ja, Film-Content gibt's nicht. Dafür gab's letzte Woche ja halbe Stunde was auf die Ohren zu Batman und Tenet. Ich habe ja ein paar Reaktionen gehört von Freunden, die jetzt im Kino waren. Die fragen mich so, Bruder, kannst du mir den Film erklären, weil die gar keine Ahnung haben, was abgeht. Also bin das ich nicht ich der Einzige.
Schon häufiger gehört. Zum einen, dass Leute es nicht peilen.
Ja.
Und zum anderen halt, dass Leute sagen, das ist so ein Film, da war ich echt froh, den im Kino gesehen zu haben und nicht auf irgendeiner Streaming-Plattform.
Safe.
Also das scheint irgendein Hype-Film zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe gar keinen Plan vom Film.
Ja.
Null Ahnung.
Ja,
ich kenne ein paar Serien, ich kenne ein paar Filme, aber hier, Oleg, Visi, können Sie jetzt zum Beispiel mir Filme nennen, also irgendwelche Titel, und ich könnte nicht sagen, ob es die Filme gibt oder nicht. Also können Sie auch irgendwelche ausdenken so, und ich könnte dann überlegen, okay, es klingt sehr filmmäßig, vielleicht ist es einer, ich habe wirklich null Plan einfach. Deswegen...
Vic und Foxy im Bumsflieger nach Thailand.
Deswegen, wenn ihr die Film-Reviews hört, die kommen wirklich von jemandem, der voll in dieser Filmmaterie drin ist, genauso wie in dieser Rap-Materie drin ist. So.
Gang, 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 gang. So, Freunde, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Ich glaube, ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube, die nächsten Folgen werde ich, mindestens die nächsten zwei Folgen, werde ich wieder einen Co-Moderator haben. Also es wird nicht langweilig. Ihr müsst nicht wie bei der letzten Folge nur mir zuhören. Daher bleibt gespannt. Es wird interessant. Ich lasse euch nicht im Stich. Freunde, wir hören uns. Visi und Mathes.
Good night.
Goodbye.